Wir fangen mal nicht mit Beziehungen an, auch nicht mit Achse 1, sondern mit Konflikt, weil das ist eigentlich so, wenn man so will, das psychodynamische Kernding, ne, so Konfliktachse. Also, was ist damit gemeint? Wieso beschäftigen sich psychodynamische Therapeutinnen mit Konflikt? Der gute Sigmund Freud hat damit ja schon angefangen, ne? So, zur Etiologie der Hysterie. Ganz wichtige Schrift. Und da steht, ist sein Zitat, Sie sehen an dem Style, dass ich das von Stefan Düring geklaut habe, die Folie. Ne? So hat er mir aber erlaubt. Dass sich der Ausbruch der Hysterie fast regelmäßig auf einen psychischen Konflikt zurückführen lässt. Also im Grunde war das ja die erste rein psychische Theorie überhaupt über eine psychische Störung. Davor waren das irgendwie degenerative Prozesse, die da angenommen wurden oder sonst irgendwas. Und hier eben ein psychischer Konflikt, ne? Darauf lässt sich das zurückführen. Hier haben wir dann sowas, so Worte wie als Äußerung von zielstrebigen Tendenzen, die zusammen oder gegeneinander arbeiten. Wir bemühen uns um eine dynamische Auffassung der seelischen Erscheinung und noch die wahrgenommenen Phänomene müssen in unserer Auffassung gegen die nur angenommenen Strebungen zurücktreten. Die wahrgenommenen Phänomene sind hier die Symptome, also die Symptome, ne, wenn man das immer übersetzt, diesen Satz, der schön geschrieben ist, aber ne, was gemeint ist, die angenommenen Strebungen, die unbewussten Konflikte, die können wir ja nicht sehen. Wir können nicht sehen, aha, da hat jemand eine Angstsymptomatik, jetzt gucken wir mal schnell in die Iris und dann sehen wir den K1, ne, also irgendwie Abhängigkeit, Individuation, Konflikt. Das heißt, die ganze, alles das, was uns psychodynamisch beschäftigt, ist immer nur eine Hypothese. Die angenommenen Strebungen und was wir sehen können, sind die Symptome, aber die müssen nach Freuds Denken hier hinter diese Strebung zurücktreten, also in der Bedeutung für die Behandlung. Ne, so. Und da hat sich nichts dran geändert. Ah ja, das noch hier, das ist, ne, Freud war ja auch ein begabter Zeichner, wie man hier sieht. Ne, so, das ist die Psyche und fährt man eben die hier, ne, das weiß nicht, wer das kennt, hier, ne, Wahrnehmung, Bewusstsein, das sind so Sie jetzt hier mit Ihrer Wahrnehmung, Ihrem Bewusstsein, so ein kleines, so eine Ausstülpung eher, ne, so ein, wie so ein Pickel hier, ne, so, okay, und das ist vorbewusst, das heißt, das sind alles Dinge, die Sie eigentlich erinnern könnten, wenn Sie sich Mühe geben würden, und dann kommt hier aber, ne, so eine Linie, und da ist es dann verdrängt, das Unbewusste, das ist, und das kriegt man nicht so leicht hin. Es gibt aber auch unbewusste Über-Ich-Anteile und bewusste, ne, so Ihre Wertesystem, was man erfragen kann, dann gibt es aber unbewusste Über-Ich-Anteile und unbewusste Ich-Anteile, und die unbewussten Ich-Strebungen sind zum Beispiel die ganze Abwehr. Ne? Abwehrprozesse sind unbewusst, das hat der Freud schon so sich zurechtgelegt. Da ist heute nichts, ist immer noch so. Ne? Es wird ja auch keinen Sinn machen, wenn man sagt, ja, Abwehr ist was Bewusstes. Ne? So, es kommt da irgendwas, eine unbewusste Strebung, ich sage, hey, mal schnell abwehren. Ne? Also, dann wäre nicht klug, wenn ich das wüsste, dass ich abwehre. Also, deswegen ist das auch im Unbewussten, das sieht dann so aus, ne? So, der gute Freud guckt da und der hat eben gedacht, da im Unbewussten sind so wilde Triebe und Monster und so, sind es ja auch. Ne? Und wie das so, wie die immer monsteriger werden, das können wir uns vielleicht anschauen noch in dieser Vorlesung. Okay. Das wurde dann in das sogenannte Konfliktdreieck übersetzt, das ist ganz schlicht hier, ne? Man hat einen Wunsch, Impuls, man kann auch, oder auch eine Fantasie oder nur einen Affekt, bei Freud waren das ja im Wesentlichen immer Triebimpulse, Triebwünsche und wenn die sich melden, wenn mit denen entsprechende Erfahrungen gemacht wurden, das kommt ja dazu, ne? Dass eben zum Beispiel die durch die Bezugspersonen sanktioniert wurden oder so, Aggression, wenn das Kind ärgerlich ist, ne? Darfst du nicht, dann liebe ich dich nicht mehr, was auch immer, da werden wir drauf zurückkommen, auf diese die Erfahrungen, die damit gemacht werden, mit bestimmten Wünschen und Impulsen. Und je nach Erfahrung, wer können Wünsche und Impulse selber gefährlich werden? Zum Beispiel ein Wunsch nach Nähe ist ja eigentlich erstmal per se nichts Gefährliches, ne? Oder nichts Schlimmes. Ne? Haben wir alle irgendwie, meistens jedenfalls, ne? So erstmal. Und dann, je nachdem, welchen Erfahrungen, kann es eben sein, ah, jetzt wenn sich dieser Wunsch, Achtung, jetzt kommt da irgendwas, da wird was Schlimmes passieren. Bei Freud hieß es dann das Angstsignal, ne? Dann kommt ein Angstsignal, heute würde man sagen, alle möglichen Affektsignale, also Schamsignale oder sonst irgendwas, kommt da auf jeden Fall, Achtung, Achtung, jetzt kommt dein Wunsch, der, mit dem hast du schlechte Erfahrungen gemacht, lass den mal lieber im Keller. Ne, so. Das heißt sozusagen, dann wird die Abwehr aktiviert und der Wunsch wird oder Impuls oder die Fantasie oder was auch immer wird sozusagen aus dem Bewusstsein ferngehalten. Das wäre eben dieser untere Teil dann in der Freud'schen Zeichnung. Und ja, das heißt sozusagen, dass die Wünsche gefährlich werden können, das wird uns noch beschäftigen. Das war beim Freud schon so. Und das ist im Grunde von der Grund, so viel sich entwickelt hat in der psychodynamischen, psychoanalytischen Theorie, dieses Grundkonzept ist geblieben. Ne? Dass man sagt, es ist da etwas, was, wenn es ins Erleben kommt, schwierig wird. Und deswegen soll es aus dem Erleben draußen gehalten werden. So, jetzt war bei Freud, waren das immer Triebe, ne? Sie kennen die Trieb, so Eros, Thanatos und was er hatte, Liebe, Aggression und so. Heute würde man sagen, die meisten psychodynamischen Theorien, auch die psychoanalytischen, haben ja das erweitert, indem sie andere sogenannte basale Motivationssysteme zugrunde legen. Sie wissen, die Bindungstheorie mit Bowlby, der wurde deswegen noch, wie heißt das, exkommuniziert, ne? Also er wurde ja rausgeschmissen aus der analytischen Community, weil er gewagt hat, es gibt so etwas wie ein basales Bindungssystem, was sich nicht ableiten lässt als sekundäres Bedürfnis aus den Trieben heraus. Ne? So, beim Freud würde man sagen, naja, das Bindungsbedürfnis kommt dadurch, dass die Mutter oder wer immer die Triebbedürfnisse befriedigt. Und deswegen wird das gekoppelt an diese Person und daraus entsteht das Bindungsbedürfnis. Und Bowlby hat eben gesagt, nee, das ist viel basaler, das lässt sich nicht, ist keine sekundäre Entwicklung aus dem Trieben heraus. Dafür wurde er schlimm geschimpft und rausgeschmissen. Heute würde man sagen, es ist vollkommen klar, dass das so ist. Ne? Also da gibt es überhaupt keinen, also ich kenne niemanden mehr. Doch, ich kenne auch Leute, die sagen, Bindung ist kein psychoanalytisches Konzept. Ne? So, okay, kann man sagen, ja, dann halt nicht. Ne? So, aber... Also so, das ist eben so die Frage. Ne? Also gut, und deswegen Bindung ist super wichtig. Und dann gibt es so, das ist jetzt so eine Liste, das haben Felix Brauner und ich mal zusammengetragen. Ist jetzt keine fertige Liste, aber das taucht in verschiedenen klinisch, jetzt in diesem Fall psychoanalytischen Literaturen auf. Und man könnte es auch erweitern. Vieles von dem findet sich eben auch mittlerweile in der Verhaltenstherapie, bei Klaus Grawe, beim Jung, in der Schematherapie und so weiter. Ne, so. Was aber interessant ist, ist, dass es auch in der akademischen Psychologie oder nirgends, es gibt nirgends eine, wie soll man sagen, so eine Konsensliste von, das sind die wichtigsten basalen Motivationssysteme des Menschen. Die gibt es nicht. Ne? Jeder erfindet das selber, immer neu. Ne? Grawe hat 4, Jung hat 5, hier stehen jetzt, weiß ich nicht, kann man gar nicht mehr zählen, Freud hatte nur 2. Ne? So, ja, was denn nun? Ne? Oder McClellan, also die akademische Psychologie hängt ja immer noch in den 50er Jahren mit diesen 3 Motivsystemen. Ne? Kennen Sie die noch? Ne? Anschluss, Macht, Leistung. Anschluss, da ist eigentlich Bindung mit gemeint, Macht, glaubt man eigentlich nicht mehr, dass es ein basales Motivsystem ist. Und die Psychologie hat sich in der Forschung im Wesentlichen mit dem Leistungsmotiv beschäftigt. Ne? So, wer kann am schnellsten Fahrrad fahren und warum macht er das? Okay, klinisch nicht so nutzbar. Ne? So, okay, aber das wäre sowas, wo wir gedacht haben, das taucht an vielen Ecken auf hier. Und das ist im Grunde auch so die Idee, die hinter der OPD-Konfliktachse steht, dass es so etwas gibt wie basale Motivationssysteme, mit denen eben problematische Erfahrungen gemacht werden können und dann können sie in eine konflikthafte Form kommen. Also wieder dieses Dreieck, dann können die selber gefährlich werden und dann muss man irgendwas tun, um damit klarzukommen. Deswegen ne, jetzt hier die OPD-Konfliktachse, das sind die Konflikte, haben sich jetzt auch in der OPD-3 nicht geändert, also sie sind da immer noch die gleichen, sie sind ein bisschen anders beschrieben, manche. Und es gibt schon ein paar Veränderungen, die werde ich Ihnen gleich zeigen. Aber so die Grundidee ist geblieben, es gibt eben diese Konflikte, die sind ja auch klinisch relevante Themen, die immer wieder auftauchen. Und dass dahinter liegend entweder 1 oder 2 basale Motivationssysteme, mit dem dieser Mensch problematische Erfahrungen gemacht hat und dass sie deswegen diese Konflikt-, Affekt- und Abwehr-Trias in Gang setzt. Ne? Also diese Motiv so. Und dann kann man das raten in bedeutsam, sehr bedeutsam oder so. Und aktiv-passive Modi, das kennen Sie vielleicht auch. Was steht dahinter? Also viele, vielleicht muss man es so sagen, viele Menschen, die sich mit OPD befasst haben, haben gesagt, ja, dann lese ich das so, da kenne ich einen Patienten, der ist irgendwie K3 aktiv, ne? Versorgung, Autarkie, aktiver Modus, da kümmert sich viel um andere. Aktiver Modus, ne? So, ja, und jetzt? Ja, aktiver Modus, Autarkie, ne? Steht dann so im Gutachten vielleicht, ne? Oder Bericht an den Gutachter. Und da wurde die OPD voll geschimpft von vielen, auch ein bisschen traditioneller Psychoanalytikerinnen, und gesagt, ja, die denken, da steht da immer irgendwas, irgendein Konflikt, K3 aktiv, und das ist es dann. Ja, und was heißt das dann? Ja, wieso, was heißt das? Steht doch da, ne? So, das ist noch keine psychodynamische Sichtweise, das geht dann verloren, wenn ich bei diesem Label bleibe. Und das ist etwas, was man jetzt so diagnostisch und das auch nachher in der Therapie immer wieder, ist eigentlich nicht die Frage, kümmert sich einer gerne um andere, sondern was bewegt diesen Menschen im Inneren? Was ist sein inneres Anliegen an andere, an die Welt? Worum geht es dem innerlich? Ne? Das ist eigentlich die Frage, die in der Konfliktdiagnostik, die dahinter steht. Und das sage ich auch deswegen, es gibt so Listen und dann kann man gucken, ja, hat er das. Nee, er hat weniger als die Hälfte, also es kann das nicht dieser Konflikt sein. Also es geht eher darum, dass man sagt, okay, kriege ich eine Idee davon, was diesen Menschen innerlich bewegt. Und was wir neu gemacht haben, weil es zu sehr viel Verwirrung geführt hat, es stand da schon immer zu jedem Konflikt ein typischer Leitaffekt. Ne, so Leitaffekt, Wut, ja, dann muss das irgendwie Konflikt sein. K2, Unterwerfung, Kontrolle oder irgendwas anderes. Trauer, na, dann ist das bestimmt K3. Und es war sozusagen so in der bisherigen Version, dass man manchmal stand da, das, was im Erleben war, zum Beispiel Wut, ne, so, das ist ja etwas, was wir häufig, ne, Ärger, Aggression im Erleben haben. Und das wurde als Leitaffekt bezeichnet und an mancher Stelle wurde als Leitaffekt das bezeichnet, was abgewehrt wird, was also nicht im bewussten Erleben ist. Das ist völlig verwirrend. Deswegen haben wir das jetzt aufgeteilt. Also als Kernaffekte würden wir die Affekte bezeichnen, die abgewehrt werden, weil sie für diesen Menschen zu problematisch sind. Ne? Zum Beispiel sowas wie Ohnmacht, Hilflosigkeit, Angst. Also viel, alles, eine ganze Palette von sogenannten negativen Emotionen, ne, Trauer, Angst, Scham, Schuld, Hilflosigkeit, Ohnmacht, sonst was. Ne, so. Also die und die geknüpft sind an eins von diesen Motivationssystemen. Also dass man sagt, wenn ich mit meinem Bindungsbedürfnis negative Erfahrungen gemacht habe, dann verlötet sich mit der Aktivierung dieses Motivationssystem ein negativer Affekt. Aha, bei Bindung, da habe ich immer die Erfahrung gemacht, dann werde ich irgendwie in den Keller geschmissen und dann was kommt dann? Irgend sowas wie Verzweiflung oder so. Ne? Okay, das heißt, Verzweiflung wäre in dem Fall der Kernaffekt, der abgewehrt wird, weil er für diesen Menschen einfach zu schwierig ist. Schafft man nicht. Ne? Oder Hilflosigkeit. Wenn jemand in einem völligen Willkürsystem gelebt hat, dann ist man häufig in so einer Hilflosigkeitssituation, dann wäre das der abgewehrte Affekt. Und auf der anderen Seite, die Leitaffekte, die sind eher die bewusst zugänglich sind. Ne? Die haben vielleicht sogar eine Abwehrfunktion. Ich kann Wut beispielsweise, ist ja ein super Medikament gegen alles andere. Ne? So, warum sind alle immer so wütend, kann man sagen. Jo, weil das ein Top, wie soll man sagen, ja, Medikament ist, ne? Oder ein Werkzeug. Wenn ich hilflos bin, ich generiere Wut, dann bin ich in dem Moment nicht mehr hilflos. Ne? So. Oder ich schäme mich nicht mehr oder so. Kann man sagen von außen, ja, der schämt sich ja trotzdem noch. Aber so diese Unterscheidung, die ist uns jetzt ganz wichtig. Und damit hat man auch gleichzeitig, wenn man eine Idee hat, aha, das ist der Kernaffekt, der ist abgewehrt, hat man gleichzeitig eine Richtung für die Behandlung. Wenn ich weiß, aha, da geht es um Abwehr von Ohnmacht, Hilflosigkeit, sonst was, dann habe ich die Hypothese, dieser Mensch sollte aus psychodynamischer Sicht in Berührung kommen mit diesen Affektzuständen. Die müssen ins Erleben kommen, wenn er sie nicht mehr abwehren muss, durch Wut oder sonst irgendwas, dann gewinnt dieser Mensch Freiheitsgrade im Erleben, im Handeln, im Entscheiden, im alles Mögliche. Ne, so. Also das heißt, diese Unterscheidung ist uns ganz wichtig geworden hier, dass man sagt, hier ist ein Kernaffekt, das ist üblicherweise das, was abgewehrt wird. Und manche der eher erlebensnahen Affekte dienen sogar der Abwehr. Es gibt einen schönen Aufsatz von Sven-Olaf Hoffmann, der auch mal Sprecher der OPD war, ne, wie er so zeigt, wie Angst durch Wut abgewehrt werden kann, aber Wut auch durch Angst. Ne, so, also das können Sie sozusagen hindrehen, wie Sie wollen. Und da gibt es eben dann darum, das im individuellen Fall rauszufinden. Ne. Okay, dann gibt es immer diese passiven und aktiven Modi der Verarbeitung. Also wenn ich eine Schwierigkeit habe mit einem Motivationssystem, mit einem und den dazugehörigen Kernaffekten, dann werden so prototypisch, sagt die OPD, zwei Bewältigungsmodi, ein passiver und ein aktiver. Der aktive würde eher so zum Beispiel, ne, also dass man eben in so etwas wie kontraphobisch, ja, wenn ich eigentlich Angst vor Beschämung habe, dann gehe ich halt, dann mache ich mich zu dem Obersupertypen, ne, also, und dann habe ich so ein Gefühl von Progression. Und das andere wäre eher sowas wie so eine regressive Bewegung, wie ja, wenn ich zu wenig bekommen habe, dann brauche ich jetzt immer ganz viel, muss mein Mangelgefühl, ist vielleicht da kommen wir drauf, wie man das sozusagen dann durch eine regressive Bewegung auch in den Griff kriegen kann, diese innere Konfliktsituation. Und natürlich ist der Normalfall, sie sind das Mischtypen. Was ganz neu ist in der OPD 3, und das freut mich sehr, dass wir das da reingebaut haben, ist, dass wir, also oder nochmal einen Satz zurück, bis zur OPD 2 war es eigentlich so mehr oder weniger Konsens, dass die Konfliktachse der OPD, also ob ich jetzt sage, Selbstwertkonflikt oder Versorgung, Autarkie oder Kontrolle, Unterwerfung, all diese Dinge, dass die im Wesentlichen auf dem neurotischen Strukturniveau, also OPD-sprechmäßige Strukturniveau, da kann man die gut diagnostizieren, da kann man sie gut erkennen und da sind sie auch therapeutisch relevant. Aber je schlechter das Strukturniveau und bei gering integriert, dann haben wir eigentlich keine, ne, dann ist das alles so unklar mit den Konflikten und da geht es ja therapeutisch primär um die Struktur, also müssen wir uns das da nicht mehr so genau angucken. Und was wir jetzt aber gemacht haben, also wir haben da lange, lange drüber diskutiert und haben gesagt, nee, das stimmt so ja nicht, sondern auch bei strukturell beeinträchtigten Menschen, zum Beispiel prototypisch wäre jetzt eben ein Patient oder eine Patientin mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, auch die da spielen die Konfliktthemen ja eine wichtige Rolle, zum Beispiel bei der Auslösung der dann problematischen Verhaltensweisen. Es ist ja nicht so, dass wenn ich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung habe, ist ja nicht so, ich wache morgens auf, heute mal wieder ritzen, ne? So, weil ich habe schon eine Woche nicht geritzt. Ne? Nee, wann kommen die Menschen in Zustände, ne, so, die sie anders aus als durch diese heftigen Verhaltensweisen nicht mehr regulieren können? Das hat ja mit inneren motivationalen Themen zu tun, mit konflikthaften Themen, mit in dem Fall häufig mit Bindung, aber es kann auch was anderes sein. Ne? So. Das heißt auch hier, und so haben wir das jetzt komplett durchdekliniert, also Sie können, am einfachsten ist immer am Selbstwertthema, ne? Sie können, wenn Sie lebensgeschichtlich, wenn das so ein Thema ist, ne? So, aha, Selbstwert ist mir irgendwie wichtig, der ist nicht so gut austariert, ne? Deswegen muss ich ja hier immer so Vorträge halten und so, ne? Also das ist voll mühsam, okay. Ne, jetzt kann ich sagen, ich ordne mein Leben dem unter und dann bin ich so auf der neurotischen Form, ich kann aber auch heftiger werden. Aber also die Idee ist, diese lebensgeschichtlich entstandenen Themen, die hat man ja dann, die kann man ja auch nicht wegzaubern. Ne, so. Aber die Frage ist, wie kann ich damit umgehen? Und wenn ich jetzt so ein Thema habe, bleiben wir bei Selbstwert, das ist immer am deutlichsten, dann habe ich, wenn ich eine gute Struktur habe, also das sehen wir dann gleich noch, was das heißt, gute Struktur, wo ist meine Maus, da, ne, so. Konfliktspannung, dann habe ich vielleicht diese eine leicht akzentuierte Neigung, ja, ich bin ein bisschen mehr darauf aus, dass ich irgendwie Anerkennung kriege und dass man sagt, Mensch, das war aber eine tolle Vorlesung, also wir haben jetzt schon den Auftrag für später, das, was ich da so brauche dann. Aber wenn ich es nicht kriege, das wäre jetzt bei guter Struktur, jo, dann denke ich, na, es war jetzt doof, aber es ist auch nicht so schlimm. Ne? Ich kriege das hin, ich kann das intrapsychisch regulieren. Aber das Thema habe ich. Ne? Oder ich neige ein bisschen mehr zu, ist immer schnell mal was peinlich, dann wäre ich so auf der passiven Seite. Ne? So. Oh, also das heißt, auch bei guter Struktur, ich kann dieses Thema haben, ne, und komme damit aber gut klar. Trotzdem ist das so ein bisschen wie ja, so ein Geschmack oder so eine Brille, durch die ich gucke. Ne, so. Und beim neurotischen Konflikt, das wäre jetzt eben mäßiges Strukturniveau, da ist es dann schon stärker ausgeprägt. Da kann ich das nicht mehr einfach so wegstecken, sondern da sorge ich dafür, Lebens- und Beziehungsgestaltung geprägt durch die Konfliktthemen. Ich muss dann eben dafür sorgen, dass ich das, was ich da brauche, bekomme. So muss ich mir einen entsprechenden Beruf suchen oder Partner, Partnerin, die mir das dann geben. Und ich bin dann relativ darauf angewiesen, dass das auch hinhaut. Meistens kriege ich das hin, wenn ich neurotisch strukturiert bin. Aber die Welt wird durch die konfliktthematische Brille wahrgenommen. In dem Fall eben Selbstwert oder Kontrolle oder was das Konfliktthema ist. Das ist dann nicht, ist ja nicht vorgegeben. Und wenn ich aber die Struktur schlechter ist, habe ich immer noch vielleicht das gleiche motivationale Thema, aber jetzt äußert sich das nicht mehr in einer leichten Akzentuierung, sondern zum Beispiel in einer starken Neigung zu Idealisierung und Entwertung. Ne, so. Das wäre oder den dringenden, also es muss Bewunderung kommen und wenn nicht, dann muss ich irgendwas machen. Ne, das wäre sozusagen so, dann habe ich eben keine psychischen Regulationsmöglichkeiten dafür, wenn mir das versagt bleibt. Aber das Konfliktthema wäre das gleiche. Und hier, habe ich jetzt hier schon mal eingegliedert. Dilemma, Sie kennen vielleicht von Stavros Mentzos die Idee, also dieses Dilemma-Konzept in Bezug auf die Psychodynamik von psychotisch erkrankten Menschen, ne, so. Was ja auch ein Konfliktthema, ein Konfliktkonzept ist. Und da gab es sehr viel Kontroversen in der OPD, ob wir das machen, ob wir dieses Konzept von Mentzos, Dilemmata sozusagen reinholen in die OPD. Da gab es auch keinen Konsens darüber. Deswegen haben wir das in einem extra Kapitel gestellt, zur weiteren Forschung vorgesehen. Das Dilemma-Konzept, vielleicht das hätte ich jetzt hier haben können, dieses Cartoon. Ein Cartoon, was das gut illustriert. Also das Dilemma-Konzept wäre auch ein Konfliktthema, auch mit zwei Polen, die aber so lebensbedrohlich sind, dass die nicht mehr psychisch repräsentierbar sind, also jetzt bei psychotisch erkrankten Menschen. Und das Cartoon dazu, was häufig gezeigt wird, ist eine Gazelle, hat wahnsinnig Durst, weil hinter ihr ist eine Wüste mit einer tödlich sengenden Sonne, vor ihr ist eine Wasserstelle, aus der aber schon das Krokodil rausguckt. Ne? So, also kann man sich überlegen, gehe ich jetzt in die Wüste und verdurste da und vertrockne oder lasse ich mich vom Krokodil fressen? Ist einfach nur die Frage, was ist der schönere Tod? Dieses existenzielle Bedrohungsgefühle, für die es keine Lösung gibt, also deswegen Dilemma. Und das haben wir damit eingegliedert. Da muss man dazu sagen, wir haben eigentlich zur Überarbeitung der Strukturachse, und das hat sich dann aber auch hier bewährt, haben wir eine ganz einige psychodynamische Psychose-Expertin mit reingeholt in die OPD, die uns die Strukturachse sozusagen geholfen haben, die zu überarbeiten, damit die Psychose tauglich ist. Die OPD war sonst ja immer so, so für psychosomatische Patienten, so normale Psychopatienten, ja, aber in der Psychiatrie, da hatten die Autoren offensichtlich keine Ahnung, so hieß es immer, weil unsere Patienten sind da nicht mit abbildbar. Und das ist jetzt anders. Also die OPD ist klar psychiatrietauglich geworden. Wir haben es auch schon ausprobiert, ob man mit schizophren erkrankten Patienten OPD-Diagnostik machen kann. Haben wir schon 40 interviewt und das klappt sehr gut. Okay, das vielleicht so. Ich komme auf dieses Schema zurück, weil wir das dann uns genau angucken. Nochmal, wie das dann für einzelne ist, wenn wir die OPD, wenn wir die Strukturachse haben. Jetzt gehe ich mal so ein paar Konflikte, gucken wir uns an, ne, damit Sie so, wir werden nicht alle durchackern können, so ein OPD-Kurs dauert 2 Tage Vollzeit, ne, und das 3-mal hintereinander, das schaffen wir hier nicht, aber dass Sie dass man sehen kann, okay, was ist denn da eigentlich gemeint? Hier ist jetzt so, und das, auf, der Aufbau ist immer gleich. Also man hat, ich muss mal einen Schluck trinken. Ja, man hat, was ist das dahinterliegende motivationale Thema? Das wären hier 2, nämlich das Motivsystem der Bindung und auf der einen Seite und auf der anderen Seite Individuation, Autonomie, die beide eine existenzielle Bedeutung haben, in dem Sinne, wie bei allen basalen Motivationssystemen können Sie, zumindest kleine Kinder, nicht sagen, das überspringe ich mal. Ne? So. Also das wäre ja so Bindung. Jetzt können, ne, wenn Sie auf die Welt kommen, dann können Sie nicht sagen, Bindung, oh, Bindung, das habe ich schon gehört, Bindung ist irgendwie blöd. Ne? So, lass mal gut sein mit der Bindung. Also wir sind sozusagen, wir müssen alle machen Erfahrungen mit Bindung, mit unserem Bindungsmotiv. Und wir können später vielleicht sagen, Bindung finde ich voll daneben, mag ich nicht. Aber als kleines Kind, als Säugling können Sie das nicht. Das heißt, es ist, ne? Und gleichzeitig auf der anderen Seite diese Notwendigkeit, sich irgendwann aus einer Bindung auch zu lösen, ein Individuum zu werden, Autonomie zu entwickeln, da können wir auch sagen, ja, das mache ich dann eben weniger, aber das ist eine Entwicklungsaufgabe, vor der jeder Mensch steht. Bei einer gelungenen Entwicklung, haben wir auch noch eingeführt, dass man sagt, wie ist denn das, wenn es eigentlich kein Problem damit gab? Ne, so. Das haben wir ja normalerweise nicht so im Plan. Ne, und die psychodynamische Theorie schon gar nicht, weil sie ja so als so defizitorientiert gilt. Wir haben uns jetzt mal überlegt, wie würde sich das so anfühlen, wenn es gut gelaufen ist mit diesem Motivationssystem. Hier wäre dann eben der Mensch in der Lage, ne, beide Motive psychisch zu integrieren, das nicht als Widerspruch zu erleben, ja entweder ich bin Bindung oder ich bin autonom, beides geht irgendwie nicht, ne, sondern die Person kann, das ist hier deswegen hervorgehoben, ne, kann enge, emotional nahe, tiefe Beziehungen eingehen, das wäre die Abhängigkeitsseite und sich gleichzeitig, das ist wichtig, als abgegrenztes, autonomes, eigenständiges Individuum erleben. Das wäre Individuation. Weder allein sein noch in Beziehung sein löst auch keine unbewussten Ängste aus. So, Finger hoch, wer das in voll realisiert. Ne? So, ja, Doro, genau. Ne? Hier, also sonst ja keiner, aber hier im Saal fast alle, ne? Die können das. Ne? So. Sie sehen daran, es ist ein total hohes Ideal im Grunde. Ne? Also, und das wird uns so weiter verfolgen, dass die OPD, wie alle anderen klinischen Konzepte auch, ob sie es benennen oder nicht, eigentlich so Ideale, ja, da so soll das sein, völlig austariert und alles super. Ne? So. Okay, das, was das für mich am besten illustriert, ist der Spruch, passt der Schuh, vergisst man den Fuß. Weiß nicht, wer hat passende Schuhe, ne? Hat jetzt dann wahrscheinlich gerade nicht an den Fuß gedacht. Aber wenn die Schuhe zu klein sind oder ist kaputt oder ist irgendwie ein Stein drin oder so, dann haben Sie die ganze Zeit die Aufmerksamkeit am Fuß, ne? So, und vergessen den nicht. Und das ist bei den Konflikten genauso, also bei den motivationalen Themen. Wenn das gut gelaufen ist, dann passt der Schuh. Dann denke ich nicht daran, wie viel Bindung brauche ich denn jetzt, kann ich kriegen? Wie viel? Du nimmst mir meine Autonomie, ich muss jetzt mal alleine ins Wochenende fahren, immer klammerst du. Ne, so, du fährst immer weg, das ist gemein. Nee, genau, das wäre sozusagen wie eine Selbstverständlichkeit, können die beiden Sachen reguliert werden und man fragt sich, was ist denn da, passt doch alles. Ne, so. Das wäre der Idealfall und das gilt für alle, das können Sie für alle, diesen Spruch für alle Konflikte nehmen. Wenn es nicht so gut gelaufen ist, wenn es also ein lebensbestimmter Konflikt wird, dann kommt diese eigentlich ja immer so eine leichte Grundspannung, die da ist zwischen diesen beiden Polen, eben in eine dysfunktionale, dysfunktionale pathogene Konfliktversion. Jetzt geht es um ein Muss. Ich muss in einer engen Beziehung sein. Oder ich muss ganz forciert autonom und unabhängig sein. Das wäre der aktive Modus. Ne, jeweils erlebt so, das geht nicht anders. Ich brauche ganz dringend eine Beziehung oder ich muss ganz dringend jetzt mal wieder los. Ne, so. Ja, vielleicht noch ein Wort zur Abhängigkeit. Das will ja keiner sein. Ne? So, das, wer sagt, ne, so, wer will abhängig sein? Niemand. Das Wort hat so eine negative Konnotation. Aber was hier gemeint ist eigentlich nicht, das ist eigentlich was Positives. Weil in dem Moment, wo ich so eine enge, emotional nahe, tiefe Beziehung eingehe, dann gehe ich in eine Abhängigkeit von dieser anderen Person. Weil, ne, also alles, was dieser andere Mensch macht oder nicht macht, hat eine Auswirkung auf mich. Das ist das Wesen einer solchen Beziehung. Ne? Und so, also wenn sie jetzt irgendwie, was weiß ich, jetzt klingelt mein Handy und da kommt dann, ja, Kurt, übrigens, ich ziehe nach Australien, ich nehme die Kinder mit, ne? Siehst du nie wieder. Und ich würde jetzt sagen, ja, okay, ich habe jetzt gerade hier Vorlesung. Ne? Dann wäre das ein Zeichen, alles klar, ich bin nicht in einer emotionalen, nahen, tiefen Beziehung. Ne? So. Also, ich hoffe, dass die jetzt nicht kommt, diese SMS. Gut, aber Sie verstehen, was ich meine. Ne? So, jetzt wäre hier, also jetzt kommen wir noch schnell auf den aktiv-passiven Modus. Ne? So, der aktive Modus, das ist jetzt hier beschrieben. Also, das wäre jetzt so ein Prototyp. Also, wenn ich dieses innere Problem habe, kann das nicht gut lösen, so beides zusammen, geht irgendwie nicht, dann kann ich mich auf die eine Seite schmeißen. Ne? Kann ich sagen, hier. Ne, übersteigerte emotionale Unabhängigkeit, Kampf um Eigenständigkeit, ich brauche keinen anderen, ne, pff, lass die doch nach Australien fahren, ne, ist eh zu heiß. So, ne, okay, ich komme alleine eh besser klar. Ne, das sind so Leute, die sagen, ich bin nicht so der Teamplayer, ne, so, so Teamwork ist überbewertet, ich bin effizienter alleine, ne, so. Also in allen Lebensbereichen guckt man, dass man nicht zu sehr irgendwie anderen Leuten zu nah, schon gar nicht in Abhängigkeit gerät. Und dahinter wäre jetzt eben aber die Hypothese, das alles dient der Abwehr von der Angst vor Verschmelzung, vor zu nah, zu, ne, und dann weiß ich nicht mal, wer ich so bin, und was, Beziehung, das ist so eng und nee, ne, so. Ist das nachvollziehbar, ne? So. Also Verschmelzung, Verlust der Individuation, das droht, wenn Beziehung ist. Also muss ich das fernhalten. Das wäre so das Grundding dabei. Bei anderen, wenn so jemand jetzt bei Ihnen dann doch, wenn doch mal jemand eine Symptomatik entwickelt, kommt zu Ihnen, ne, das steht dann manchmal ein bisschen was zu Gegenübertragung, ist dann, ja, nö, ich habe ja noch 10 andere Patienten, die brauchen das bestimmt ganz viel dringender, die Therapie. Der kommt alleine klar, ne? Oder die. Okay, dann ja, schauen Sie mal, wie Sie so zurechtkommen. Sie können sich ja nächstes Jahr noch mal melden. Ne? So. Okay, und gleichzeitig ist so, solange das so läuft, solange das alles so geht, das Leben so eingerichtet werden kann, ne? Das ist ja nicht so, dass Sie gar keine Beziehung haben können, aber die Beziehung muss eben so sein, auch je nach Strukturniveau, da haben wir gesehen, leichte Akzentuierung, dann kann ich Beziehungen eingehen, ich brauche dann vielleicht nur so, na, ich richte mir mal einen Raum so unten im Keller, eine Werkstatt, da bin ich dann mal so gern auch mal allein, ne? So. Dann habe ich das vielleicht schon realisiert. Wenn ich jetzt weiter runtergehe in der Struktur, dann reicht der Kellerraum vielleicht nicht mehr. Ne? So. Oder eine Fernbeziehung ist auch super für so jemanden. Ne? So 400-500 Kilometer entfernt, top. Ne? Sieht man sich und hat das Gefühl, ich bin ja in Beziehung, alles gut. Weiß nicht, wer bei Inge Seifke-Kränke heute Morgen war. Ne? Da ist es so, ja. Man hat dann Fernbeziehungen und das passt. So, auf der anderen Seite haben Sie jetzt jemanden, passiver Modus, genau das Gegenteil. Da ist jemand, der sagt, ich brauche unbedingt diese ganz enge, sichere Beziehung und da fast um jeden Preis, wie es da so schön heißt, ne, da eben das Alleinsein nicht ertragen kann. Hier ist eben, ne, die andere Bedrohung, also Trennung, schon der Gedanke an die Vorstellung von Trennung ist oft nicht möglich. Ne? Da kommt schon, dann geht es schon los. Sie kennen vielleicht so Patienten, ne? Die sagen, fragen Sie, ja, wie ist denn so die Beziehung? Lassen sich das beschreiben. Und wenn Sie dann so sagen, na, kommt da nicht auch manchmal, wenn ich mir das so höre, haben Sie auch manchmal den Gedanken, dass das irgendwie nicht so gut geht? Nein. Ne? Darüber denke ich gar nicht erst nach. Ne? So. Bei uns ist alles in Ordnung. Und meine Frau oder mein Mann oder überhaupt liebt mich ganz, ganz innig. Ne? So. Also das heißt schon, allein die Vorstellung von Trennung wäre bedrohlich. Und entsprechend werden Konflikte bagatellisiert, rationalisiert, ne? Alles ist in Ordnung. Da gibt es auch schöne Studien dazu, dass es eine Subgruppe von Patienten gibt, die das total harmonisieren. Ne? So, alles ist super. Und je schlimmer die Symptomatik ist, umso superer sind die Beziehungen. Ne? So, wo man das schon so ableiten kann, das haut irgendwie nicht hin. So, bei anderen, wenn die jetzt zu Ihnen in die Praxis kommen, dann, ja, Mann, dieser Mensch braucht aber echt Hilfe. Na, müssen wir mal was geben, so, ne, Therapieplatz, vielleicht gleich mal so 3 Stunden die Woche oder so, ne, aber, ne, dann kommt auch vielleicht, ne, kommt dann so ganz subtil, na, aber wenn ich das mache, werde ich auch nicht mehr los, ne, so, dann kommen dann halt so die Anrufe nachts, ne, je nach Strukturniveau, ja, Herr Benecke, danke, dass Sie sich solche Mühe gegeben haben, aber leider springe ich jetzt, wollte ich Ihnen nur noch mal sagen, ne, so. Ja, was machen Sie dann? Ne? Dann setzen Sie sich ins Auto und fahren los. Ne? So. Okay, ist das nachvollziehbar? Jetzt wäre die Frage, was denn wären typische Auslösesituationen? Psychodynamische Therapie hat immer so Auslöse, ganz wichtig. Wann geht das los? Wann kommt die Symptomatik? Ne? So. Und die Symptomatik kommt ja häufig an lebensverändernden Situationen, aber, und dann heißt es aber, ja, wegen dem und dem ist die Symptomatik gekommen. Nee, meistens ja nicht wegen der Situation, sondern die Situation hat etwas gemacht innerlich mit den Menschen und das ist dann nicht mehr auf die herkömmliche Weise regulierbar. Was wäre hier im aktiven Modus, ne, wenn jemand so ist, so, ja, besser keine Beziehung, nur Fernbeziehung oder so, was wäre da eine typische Auslösesituation, wo dieser Modus einfach nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Ne? Krankheit, ne? Krankheit ist immer blöd, aber für so jemanden noch blöder. Ne? Weil Krankheit, vor allem chronische, schwere Krankheit, bringt diesen Menschen in die Situation, sich in eine Abhängigkeit begeben zu müssen unter Umständen. Ne? So. Das wäre so typisch. Was noch? Schwangerschaft. Ne? Die Fernbeziehung wird schwanger, sagt, ja, du freust du dich gar nicht, wir ziehen doch jetzt zusammen. Ne? So. Ich habe es dir noch nicht gesagt, aber ich habe ein Jobangebot in Australien und das muss ich annehmen. Und die haben gesagt, also Familie geht da nicht. Also so, ne? Okay, aber wenn das nicht geht, umgekehrt natürlich auch. Also jetzt, das wäre jetzt so dieses Klischee, ne? Aber umgekehrt auch Schwangerschaft für eine Frau, die im aktiven Modus ist, das ist allein ja die Schwangerschaft selber. Ein Ding, was eigentlich gar nicht geht. Ich bin ja dann nicht mehr allein, passiert da was mit mir. Okay, also alles, was, und das kann man für alle Konflikte sich angucken, als Regel, jede Lebenssituation, die es verunmöglicht, dass ich den bisherigen Modus aufrechterhalte, hat das Potenzial zur Auslösung von Symptomen. Ne, weil ich, solange Fernbeziehung alles in Ordnung, solange ich kein Teamplayer sein muss, solange ich gesund bin und auf niemanden angewiesen bin, solange ich finanziell unabhängig bin und so weiter und so weiter, solange spüre ich die Not nicht. Dann habe ich vielleicht, je nachdem, wie gut ich strukturiert bin, Strukturen, wo kommt ja noch, habe ich vielleicht die Sehnsucht, ja, ach Mensch, es wäre auch mal schön, irgendwie ein bisschen näher, ein bisschen, ne, so ein bisschen mehr Nähe und so, aber nö, doch, im Zweifel doch lieber nicht. Ne? Also das wäre sozusagen so, das heißt, jemand kommt da gut mit klar, solange das geht, ne? Solange das Leben einem das ermöglicht. Und in dem Moment, und das sind eben die sogenannten Critical Life Events, die ja deswegen so heißen, weil sie häufig Anlass und Auslöser von Symptomatik sind, die sind eben häufig deswegen Critical Life Events, weil sie den Menschen den bisherigen Regulationsmodus nicht mehr erlauben. Und das können ja auch sehr positive Sachen sein. Ne? Also Sie kennen, was ist das kritischste Life Event? Ne? Most Critical Life Event, welches ist das? Hochzeit. Ne? Hochzeit, würde man sagen, oh, schön, da haben sich 2 gefunden, die sich lieben und dann heiraten sie und unterschreiben, dass sie lebenslänglich. Ne? So, okay. Genau, und darum, ne, Hochzeit ist eigentlich was Schönes, aber das führt bei ganz vielen Menschen zu einer Auslösung von Symptomatik. Und man kann sich fragen, wieso? Hochzeit, das Zweite ist dann tatsächlich auch Verlust von wichtigen Menschen, aber auch sowas wie Beförderung, alles, ne, Sachen, die eigentlich gut sind. Nö. Ja, weil dann etwas sich so in der Konstellation des Lebens verändert, dass der bisherige Modus nicht mehr gelebt werden kann. Und dann ist die Frage, habe ich eine Alternative, kann ich das anders regulieren oder hilft mir die Symptomatik dabei? Ne? So. Okay. Hier im passiven Modus noch ganz kurz, damit wir das zu Ende kriegen. Was wäre da ein typischer Auslöser? Einfach so Trennung. Also ne, da steht es eigentlich schon, dass dann tatsächlich, wenn die Trennung nicht nur befürchtet ist, sondern wirklich passiert oder jemand stirbt oder ne, so. Also auch wieder das Gleiche, wenn das, was einen bisher stabilisiert hat, nicht mehr geht. Und zum Beispiel einfach auch sowas wie in jungen Jahren mal den wegzuziehen und irgendwo studieren. Ich wollte schon immer mal, ja, ich wollte eigentlich Psychologie studieren, habe jetzt da einen Studienplatz in Kassel. Ne, ich habe gehört, da kann man Psychologie studieren, aber dann müsste ich ja wegziehen und dann bin ich da alleine und da kenne ich keinen. Und dann fahre ich da vielleicht hin und schreibe aber nur mit Freunden und Familie am besten. Und in dem Moment, wo ich unterschreibe, ja, ich studiere in Kassel jetzt Psychologie, zack, kommt die erste Panikattacke. Ne, so. Ui, Panikattacke, schnell ins Krankenhaus. Ne, so, okay. Dann fahren wir nach Hause. Mensch, jetzt bin ich da Student, Studentin und habe jetzt eine Panikattacke und ich glaube, das ist doch eigentlich nichts für mich mit dem Studium. Und Kassel ist auch eine komische Stadt und da sind so komische Professoren, die sind Psychoanalytiker in der Psychologie, da gehen wir besser nicht hin. Ne? So. Okay, alles wieder in Ordnung. Ne? Ist das nachvollziehbar, sowas. Ne? Gut, wir gehen noch ein paar durch. Ne? So, ne? Unterwerfung versus Kontrolle, da ist jetzt wiederum Mindestmaß an Kontrolle über die wichtigen Belange im Leben und seiner Umwelt ist ein zentrales Motiv. Das ist bei allen so. Ne? Also alle Lebewesen haben das. Und psychologisch wird man das als Selbstwirksamkeit beschreiben. Ne? Also dass ich einfach, wenn es wichtig ist, dass ich was tun kann. Das fängt ja schon ganz früh an. Ne? Was weiß ich, wenn ich irgendwie, es ist kalt, ich habe die Hosen voll, ich habe Hunger und ne, so. Oder die Windeln voll und dann schreie ich und dann kommt jemand. Hoffentlich häufig genug. Nicht immer, aber doch regelmäßiger. Ne? So. So, bei einer gelungenen Entwicklung wäre das eben so, dass jemand ein sicher verankertes Selbstwirksamkeitserleben entwickelt hat und auf dieser Basis eben dann situativ auch mal sagen kann, ja, jetzt ist es mir wichtig, hier, ich bin heute mal der Bestimmer, hier. Aber auch die Kontrolle mal abgeben und sich unterordnen kann. Nö, sei du mal Bestimmer, passt schon, ohne das als Unterwerfung zu erleben. Das gibt ja Menschen, die können das einfach aus Prinzip nicht. Ne? So müssen immer sagen, so wie im Kindergarten, kennen Sie vielleicht. Ne? So, weiß nicht, wer, ja, du warst gestern Bestimmer, heute bin ich Bestimmer. Nee, du warst letzte Woche dreimal Bestimmer. Ne? So, heute ich. Okay. Ne? Dass das nicht der Fall ist, sondern dass sie sagen, ja, Bestimmer muss ich sein, wenn es wichtig ist. Und was ich jetzt gerade schon so gespielt habe, ist eben dann, wenn es nicht gelungen ist. Also defizitäre Selbstwirksamkeitserfahrung, ne, das wäre eben dann so meistens mit intensiver Hilflosigkeit. Also wenn Sie einfach, ne, ob da jetzt jemand kommt oder nicht oder geht, ist ein Willkürsystem. Dann sind Sie in dieser Hilflosigkeit, Sie kennen alle die Experimente mit der gelernten Hilflosigkeit. Ne? Das Zentrale daran ist ja, dass den Hunden in der Kiste die Möglichkeit genommen wurde, irgendwas zu tun. Ne? Und dann, wenn das häufig genug passiert, dann bleiben Sie eben in dieser Hilflosigkeit. Und wenn man das erfahren hat, in welcher Intensität auch immer, ne, dann geht es später, so wäre jetzt die Idee, dann kreist die Psyche um die Frage, wer hat denn jetzt die Kontrolle, wer ist der Bestimmer? Ne, so, und das immer im Griff haben zu müssen, wer ist hier der Bestimmer, wer hat die Kontrolle, wer hat das Sagen, wer gibt hier den Ton an, um sich davor zu schützen, nochmal wieder in diese Hilflosigkeit zu kommen, nochmal wieder in dieses, ich kann nichts machen, ne, so, und zwar gar nichts. So, das heißt, häufig dominiert so die Frage von, ne, wer ist oben, unten, also Hierarchien sind für diese Menschen dann ganz wichtig. Und diese beiden Modi, ne, würden jetzt auch wiederum, also diese aktiv-passiven Modi, wieder ne, versuchen, da eine Lösung zu finden. Wenn das mein inneres Thema ist, ich bin eigentlich, ne, ich habe sozusagen diese Erfahrung von Hilflosigkeit, habe eben keine Kontrolle gehabt oder war sozusagen so ein Willkürsystem ausgesetzt, muss ja gar nicht bösartig, sondern einfach, es hat sich keiner gekümmert, kann das auch hervorbringen. Dann im aktiven Modus wäre zum Beispiel so ein aggressives Dominanzstreben dann. Ne? Okay, wenn ich immer sage, ich bin hier der Kontrolletti, ne? Deswegen stehe ich ja hier oben und da, Sie stehen jetzt einfach auf, das geht hier nicht. Ne? So, also das können wir nicht tolerieren. Ja, dann stehen Sie trotzdem auf, jetzt komme ich in völlige Hilflosigkeit natürlich rein. Ne? So, okay. Das heißt, ich versuche durch aggressives Dominanzstreben das zu verhindern, dass ich jemals wieder in so eine Situation reinkomme. Super anstrengend, super nervig für alle, ne? Aber solange mir das gelingt, geht das. Und mit der habituellen Unterwerfung, ne, da wäre das eben so eine passiv-aggressive, indirekte Kontrolle der scheinbar Mächtigen. Ich zeige das hier nochmal, ne? Aktiver Modus. Wäre eben sowas typischerweise, ne? Dominanzstreben, ich habe immer die Kontrolle, ja, wie ich es gerade schon skizziert habe. Ne? Und das Ganze, das Kontrolletti sein und Kontrolle haben, und das geht dann eben, seine Mitmenschen muss man kontrollieren, alles muss man kontrollieren, seinen Körper und ne, ganz viel Sport machen, haben wir vorhin gehört, man muss ganz viel Sport machen. Aber Herr Falke hat sehr klar gesagt, haben Sie Freude dran, ne, am Sport machen, sonst wirkt das nicht. Und die Leute hier, die würden dann auf dem aktiven Muskel sagen, ja, man muss einen inneren Schweinehund überwinden, ne, und dann immer mit so, und jetzt habe ich das nochmal hier schnell um die Insel, habe ich es geschafft. So, ne? Also immer um, ich bin hier, ich habe das Sagen, ich habe die Zügel in der Hand. Und gleichzeitig, wenn das eben nicht geht, dann kommt sowas wie ne, leicht auslösbare Wut. So, ne? Position ist klar, ich muss das beruflich so anstreben, dass ich eben eine Führungsposition habe. Dafür setze ich mich auch ein, ne? Werde dann Professor und so, damit ich dann alle anderen kontrollieren kann. Ne? So als, und die sowas wie Wut. Ne, Schutz vor Ohnmachtsempfinden, David, was wir vorhin schon gesagt haben. Und da, das ist dann voll schwierig mit denen, ne? Weil so auch sowas wie konstruktive Kritik, dass man sagt, ja, Chef, das machen wir jetzt, das läuft da nicht gut in der Hochschulambulanz, ne, die Abläufe da, das müssen wir irgendwie anders machen. Und wir haben uns jetzt überlegt, ne, das Team hat sich überlegt, so und so und so. Dann wäre ich als so ein aktiver K2-Modus-Mensch, würde ich schon allein deswegen das nicht zulassen, ne? So, was? Ihr habt euch überlegt, ja, wer seid ihr denn? Ne? Wer ist denn hier? Wer ist denn jetzt hier der Chef? Ne? So, also auch konstruktive Kritik, ne? Abweichende Vorschläge und so weiter führen sofort zu einer Reaktivierung. Achtung, da droht jetzt wieder Kontrollverlust. Die machen einfach irgendwas. Das kann ich nicht tolerieren. Ne? Und dann kommt es schnell zu Machtkämpfen und es ist super anstrengend für alle Beteiligten. Aber auch hier, solange ich diesen Modus durchhalten kann, ne, Sie kennen wahrscheinlich so Menschen, ne, die immer voll den Kontrolletti raushängen lassen. Das machen die ja nicht aus Spaß. Das machen die nicht, weil sie das so toll finden, sondern, jetzt psychodynamisch gedacht, aus einer inneren Notwendigkeit heraus. Und solange sie das hinkriegen und die Welt ihnen das ermöglicht, ne, da sind wir wieder, dann ist die Position da und so weiter, solange können sie sich selber davor schützen, in diese Hilflosigkeit zu kommen, und solange sind sie auch symptomfrei, ne, außer dass sie vielleicht eine Hypotonie entwickeln oder so, aber sowas. Ne, und ja. Und auf der anderen Seite, das machen wir schon, das können wir noch machen, auf der anderen Seite ist eben dieser passive Modus, der quasi das komplette Gegenteil wieder ist. Ne? Da ist jemand mit diesem passiv-aggressive Unterwerfungsneigung. Da ist einer, der sagt, nö, ich kann ja eh nichts machen. Ne? So, wir sind die da oben, die haben ja das Sagen, die bestimmen eh alles. Ne? Man muss sich dem fügen und so, der Willkür der Mächtigen beugen. Wo man denkt, hä, wo ist denn da jetzt der regulative Gewinn? Ne, ist ja keiner eigentlich, fühlt sich nicht gut an, ne, so wahrscheinlich. Aber das ist eben so die Idee, dieses passiv-aggressive Verhalten, kennen Sie wahrscheinlich, ne, vertrödeln, verzögern, sonst was, immer hier irgendwas machen, dass die anderen auf die Palme bringt. Ne. Passiv-aggressives Verhalten ist ja das Paradebeispiel dafür, dass jemand total nett ist und alle anderen sagen, boah, den gleich würge ich ihn, ne, so. Und die sagen, wieso? Ich war nur. Ulrich Streeck hat mal ein schönes Beispiel. Hier an dieser Stelle stand er und hat aus seiner Klinik einen Patient, gibt es einen Aufenthaltsraum in einer stationären Einrichtung, und er kommt rein, saßen ein paar Leute und haben irgendwie Karten gespielt oder so, und er hat sich auch dahingesetzt, die Zeitung genommen. Stört Sie das, wenn ich hier Zeitung lese? Nein, lies mal Zeitung. Ne, so. Ah, danke. So, liest Zeitung. Stört Sie wirklich nicht, wenn ich Zeitung lese? Es raschelt ja auch ein bisschen manchmal. Ne, so, nee, mach ruhig. Ne, lies mal Zeitung. Aber wirklich, also es stört Sie, müssen Sie sagen, wenn es Sie stört. Ne? So, und dann geht es schon los. Dann geht es, ja, stört jetzt langsam. Ne? So, okay. Und dieser Mensch sagt, ich war nur höflich, freundlich, und die sind so böse. Ne? So, okay. Ja, aber auch das machen die nicht frei, weil sie Spaß dran haben. Ja, weil es sozusagen, das ist der Modus, wie man den anderen kontrollieren kann. Das Effektsystem vom anderen ist dann sozusagen kontrolliert. Ist zwar nicht so schön, aber besser als wirklich hilflos zu sein, wirklich in eine Willkür zu kommen. Wirkliche Hilflosigkeit ist damit auch in Schach gehalten. Ne? Und natürlich sowas wie, die würden nie Chefposten annehmen. Ne? Also da wäre jetzt zum Beispiel, verrate ich schon, ne, was die Auslöser sind. Ja, also, aber dann sage ich euch, ne, hier, dann gnade euch Gott, wenn ich in die Chefposition komme, ne, das machen wir besser nicht. So, okay, und jetzt hätten wir hier wieder die typischen Auslöser. Ne? Was wäre beim aktiven Modus der typische Auslöser und warum? Ne? Krankheit geht immer. Ne? Ja. Weil es fast immer dazu führt, dass ich meinen bisherigen Modus nicht mehr auf, vor allen Dingen beim aktiven Modus. Ne? Die aktiven Modi sind einfach, ja, die sind darauf angewiesen, dass sie funktionsfähig sind, dass sie körperlich da sind, dass sie ne, arbeiten können, dass sie alles Mögliche. Und wenn ich jetzt eine chronische Erkrankung habe, dann bin ich eben, habe ich nicht mehr die Kontrolle über das. Ich muss, ne, das ist ja, Krankheit an sich ist schon nicht schön, aber für diesen Menschen sich in die Medizin Maschinerie geben zu müssen, ne, so das und da völlig dem ausgeliefert zu sein, ja, eine OP über sich ergehen zu lassen, ist niemand macht das wahrscheinlich gerne, aber für diesen ist das so, ja, und dann kriege ich noch Narkose und dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was da passiert, ne, so, also ich bin völlig dem ausgeliefert und das ist nicht zu ertragen, ne, so, okay, alles und natürlich, was noch? Rente, höre ich da? Ja, das droht uns. Abgewählt werden, ja. Abgewählt werden ist nicht schön, das stimmt. Für so jemanden nicht. Ne? Rente ist auch Katastrophe. Nicht, weil man sagt, ja, ich weiß nichts mit meiner Zeit anzufangen, ne? Sondern ist ja eigentlich schön, wenn man es geschafft hat bis dahin, ne? Sondern weil ich dann natürlich meine ganzen Machtmittel verliere. Ne? So, ich kann wen solchen dann noch drangsalieren? Ne? Die Ehepartner, den Hund oder ne? So, die Kinder sind aus dem Haus, ist blöd. Dann kann ich in einen Verein gehen, zum Beispiel hier Vereinigung, ne? Lindauer Psychotherapie. Ja, kann ich es nochmal so machen, ne? Oder, ja, was weiß ich, OPD, ne? Kann ich auch, super. Trifft sich nur zu selten, ne? Okay. Ja, aber auch hier ganz klar, solange ich das machen kann, habe ich keine Notwendigkeit der Symptomatik, ne? So. Und jetzt das hier beim Passiven hatte ich schon gesagt, was wäre da ne, typisch, wenn, auch wenn das nicht mehr geht, kürze ein bisschen ab. Also zum Beispiel Beförderung ist für jemanden im passiven Modus ein ernstes Problem. Ne, so. Und natürlich auch alle anderen Sachen, auch da. Ja, oder auch sowas wie, das sind ja halt häufig so, ne, da steht es durch Pochen auf unumstößliche Regeln. Das ist so der Typus, ja, es hat zum 25-Jahr-Jubiläum immer eine Urkunde gegeben. Ne, so. Und weh, ich kriege die und dann ja, kommt neue Chefité, so, ach, Urkunden braucht man immer. Ne, so. Das ist, sind dann ganz schlimme Dinge für diesen Typus. Okay. Doro, was sagen wir? Sollen wir ein bisschen diskutieren? Viertelstunde? Okay, dann mache ich hier mal Schluss für heute. Morgen geht es da weiter. Ne? Also nicht, dass Sie denken, Sie kommen da dran vorbei an den anderen. Ne? Okay, Dankeschön. Okay, die Folie ist da. Dann, so, wenn wir jetzt einen Kurs hätten, würde ich sagen, haben Sie was geträumt oder Fragen oder so? Es geht ja jetzt hier alles nicht. Deswegen machen wir tatsächlich volle Fahrt einfach weiter. Und da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ne? Und wir haben aufgehört bei den Konflikten. Eigentlich hätte ich die gestern fertig machen sollen, aber ich habe angekündigt, mein Plan wird über den Haufen geworfen. K2 hatten wir, Unterwerfung, Kontrolle, und jetzt käme eben der K3. Ich werde nicht alle so in dieser Ausführlichkeit, ich werde jetzt aber noch drei anreißen zumindest. Das Prinzip haben wir ja gestern besprochen, aber jetzt so ein bisschen noch in die Inhalte und dann gehe ich auf die Strukturachse. Ne? Okay, also Versorgung, Autarkie, wir hatten das gestern auch in der Frage schon mal kurz. Hier wird man jetzt wieder Bedürfnisse, also was ist das grundlegende Motiv dahinter? Ne? Bedürfnis nach Versorgung, emotionale Geborgenheit, das wäre so etwas, wo man sagt, ja, okay, das ist allen Menschen eigen. Und es ist aber in dieser Hinsicht jetzt nochmal was anderes als diese ganz existenzielle Frage vom K1, Abhängigkeit, Individuation. Da ist es eher die Frage, wie geht eine Beziehung überhaupt? Ne? So, und hier geht es so, wie viel kriege ich denn? Wie fühle ich mich da so verpflegt, wenn man so will? Das wäre die eine Seite. Und dann gibt es sowas natürlich auch, Norbert Bischof, den kennen Sie vielleicht, ist ja Ethologe, der immer so guckt, was sind so Grundmotive, hat da kluge Bücher geschrieben und immer guckt, was ist beim Menschen anders. Und er meint, es gibt sowas wie so ein Brutpflegemotiv bei sozial lebenden Säugetieren. Und das sind wir ja nun mal auch, ne? Sozial lebende Säugetiere. Auch wenn wir das manchmal vergessen. Ja, bei einer gelungenen Entwicklung wäre das jetzt eben so, ne, wenn hier wieder die gelungene Entwicklung, da wäre eben sowas die innere Sicherheit darüber, dass man genug Versorgung bekommen hat, dass man sie auch in Zukunft bekommen wird, dass man selbst dass ich mich versorgen kann, wenn es nötig ist, dass ich aber auch Unterstützung erbitten kann, wenn ich sie brauche. Damit haben ja viele Menschen Schwierigkeiten, sagen, ja, ich brauche jetzt mal Hilfe, ne? So, nee, das geht nicht. Aber dass ich das eben kann, ohne dass ich deshalb gleich mich schuldig fühle oder andererseits eben ich selber auch was geben kann, Zuwendung, Unterstützung, Geborgenheit, ohne das Gefühl zu bekommen, jetzt komme ich aber zu kurz. Das sind ja so, die Frage ist eigentlich so, wie viel geben, nehmen, Versorgung materiell, aber eben auch emotional ist denn so möglich und wo habe ich das Gefühl schnell, nee, ich komme in so ein Mangelgefühl rein. Geben und nehmen haben eine innere Selbstverständlichkeit und Ausgewogenheit, da wäre wieder das Bild mit dem Schuh, der passt. Ne? Also Ausgewogenheit, ohne ständig befürchtet, zu wenig zu bekommen oder zu viel zu verlangen. Und wenn das aber nicht so gelungen ist, die Entwicklung, dann wären eben innerlich, wenn man sagt, was ist denn da dann innerlich los, sowas wie persistieren, dringender Wünsche bis hin zu so einem gierigen Mangel. Ja, so, ich brauche ganz viel irgendwie. Sie kennen alle diese Menschen, die sagen, ich brauche da was, ne? So, ich weiß auch nicht was, aber irgendwie habe ich zu wenig bekommen. Manche bleiben dann auch immer in diesem, da muss was ausgeglichen werden. Jetzt haben wir hier eben wieder die passiven, aktiven Modi. Da werden jetzt eben auf den passiven Modus, fangen wir mal damit an. Da wäre jetzt so ein Typ, der Typus wiederum als Extremtypus. Da sind Menschen, die sagen, ja, ich brauche also dieses Mangelgefühl dadurch zu kompensieren, indem sie eben ganz viel einfordern. Ne? Demanding and depending and demanding. Das wäre so ein typisch, ne? So, ich bin abhängig von dem anderen und ich brauche ganz viel. Und wenn ich das nicht bekomme, dann komme ich in Zustände. Also Varianten wären dann Kontakthunger. Ich habe ganz viel Kontakte, aber die sind auch alle nicht so richtig befriedigend. Ne? So. Bis hin zu sowas wie parasitäre Beziehungen. Jeder wird dann mal so ausgesaugt, kurzzeitig. Ne? So, das wäre so eine Variante. Aber Sie kennen alle Menschen, die sagen, ich kriege zu wenig. Ne? So. Manche Patienten sagen dann zu Ihnen, ich habe mir das anders vorgestellt hier. Ne? Irgendwie brauche ich noch ein bisschen was. Ne? Ja, und was? Ja, irgendwas, ne, so. Okay, Trennung ist hier auch schwierig für diese Patienten, aber nicht, ne, auf der WK1, sondern hier, die verlieren sozusagen die dringend benötigte Versorgungsstation. Ist jetzt ein bisschen böses Wort, ne, aber so Beziehungspartner haben eben da hauptsächlich die Funktion, das zu leisten. Ich meine, alle, wir müssen machen keine Illusionen, ne, wir alle haben Beziehungen, damit wir irgendwas kriegen von denen. Ne? Aber hier ist es eben ganz dringend, dringende Versorgungsstation, was dann häufig diese Versorgungsbedürfnis mit einem Neid auf andere, ja, die anderen, die kriegen das alles irgendwie so. Ne? So. Und manchmal ist es ganz schwer, das so rauszukriegen, dass es darum geht. Ich fällt ein Patient ein, der ein älterer Mann, dem war die Frau gestorben und so bei uns in der Hochschulambulanz haben ja dann mehrere Leute Gespräche mit dem und dann waren alle so, oh Mensch, da ist die Frau tot und der ist so traurig und so, ne? Und alle waren betroffen, ja, Frau gestorben, ist ja auch schlimm, ne? So, und dann hatte ich dem OPD und er dann auch, ja, meine Frau ist gestorben vor einer Weile und so, jetzt geht es mir nicht so gut. Und irgendwie habe ich so gedacht, ja, okay. Habe ich ihn gefragt, ja, okay, das ist bestimmt ganz schlimm für Sie, aber was ist eigentlich das Schlimmste, das Belastendste für Sie, dass jetzt die Frau nicht mehr da ist? Und dann fing er auf einmal an, ja, weil ich jetzt alles alleine machen muss. Die hat irgendwie na, alles, die ganzen Papiere und die Versicherung und das liegt da alles rum und ich weiß nicht, wie ich damit klarkomme und die hat das alles gemacht und jetzt muss ich einkaufen gehen und so und alles selber machen. Dann fing er an zu schimpfen darüber, dass er jetzt alles alleine machen muss. Wo man sagen muss, ja, es ist immer noch schlimm, dass die Frau gestorben ist, aber für den war sozusagen dieses, da jetzt alles alleine machen müssen, mindestens genauso belastend. Okay, das wären so kleine Dinge, an denen man das dann unterscheiden kann. Hier. Und gleichzeitig ist eben dadurch, ne, sowas wie anklammern, erpresserisch, ja, manche sagen dann, das ist mir jetzt zu viel, ist ein Fass ohne Boden, da ziehe ich jetzt mal eine Grenze. Okay, und dann ist genau das wieder inszeniert, ne, dann kriegt man wieder gar nichts. Ist so nachvollziehbar, kennen Sie wahrscheinlich alle so. Hoffentlich nicht zu viele im Privaten, aber ne, so. Oder vielleicht an der Stelle auch nochmal, das sind ja diese Konflikte oder auch die Ausprägungen, die Pole sind keine Störung, in dem Sinne psychische Störung. Es ist nur eine Variante menschlichen Daseins, sage ich mal so, die eine gewisse Vulnerabilität mit sich bringt. Wenn ich sehr stark darauf angewiesen bin, dass jemand anders mich versorgt, kann ich wunderbar symptomfrei durchs Leben kommen, kann glücklich sein und viele schöne Momente erleben. Aber ich bin dann eben sozusagen eingeschränkt in dem, wie ich reagieren kann, wenn das nicht mehr der Fall ist. Also nochmal, wäre mir wichtig, dass man nicht sagt, ja, das ist eine Störung, sondern es ist eine Vulnerabilität. Also die macht mich anfällig für psychische Störungen, aber es ist per se noch keine Störung. So, auf dem aktiven Modus, den haben wir auch sehr häufig in den Praxen. Aktiver Modus ist jetzt wieder genau das Gegenteil, ne, gekennzeichnet Anspruchslosigkeit, Bescheidenheit, das haben wir gestern schon kurz angesprochen, ne, dieses altruistische, ich brauche für mich ja nichts, aber ich bin der glücklichste Mensch, wenn ich für andere was tun kann. Da wird man sagen, ja, davon bräuchten wir ein paar mehr, ne, so, dann wäre die Welt irgendwie besser, stimmt ja auch. Aber hier ist es eben so, die machen das nicht freiwillig, also in ihrer Wahrnehmung schon, aber sie machen das aus einer inneren Regulationsnotwendigkeit heraus, ne, so, dass sie eigentlich damit, mit der altruistischen Abtretung, wie es so schön heißt, erfüllen sie sozusagen diesen Versorgungswunsch an anderen. Sie haben ihn eigentlich selber, aber erfüllen ihn an anderen, ne, so. Altruistische Abtretung. Gleichzeitig kommt da häufig der Wunsch dann mit, ja, irgendwann wird mir das schon mal vergolten, ne? Und Sie kennen das dann so, dann kommt das irgendwann, sickert das durch. Na, das ist jetzt der Dank dafür, dass ich mich hier jahrelang aufgeopfert habe. Ne? Das ist ganz schlimm für Kinder, wenn die Eltern dann anfangen, ja, und jetzt habe mein Leben dir gewidmet und ich habe auf dies und jenes verzichtet und so. Und das wird dann sozusagen den Kindern übergestülpt, kann man sagen, jo, hätt's mich ja nicht kriegen müssen. Ne? So. Aber das kann man auch schlecht sagen. Also das heißt, da wird dann viel auch mit Schuld gespielt. Das ist jetzt der Hinweis auf den Schuldkonflikt. Es wird häufig verwechselt. Hier entsteht viel Schuldhaftes in dem Sinne, dass der andere beschuldigt wird, dass er nicht dankbar genug ist und dass man selber auch viel mit Schuld zu tun hat, wenn ich nämlich in die Lage komme, dass ich selber was brauche von anderen. Das kann ich dann nicht erbeten, kann ich sagen, ich brauche jetzt auch mal Hilfe, wenn ich hier auf dem aktiven Modus bin. Das kommt dann wird schnell hier, ne, steht hier auch Schuldangst ausgelöst. Und hier gleichzeitig, wenn ich so überfürsorglich bin und immer alles für die anderen mache und sage, hier, ne, willst du noch dies und noch das, das nervt ja natürlich auch. Ne? Viele Leute sagen, hier, jetzt reicht es aber auch mal. Ne, Sie kennen vielleicht, es geht ja auch im Kleinen los. Ne? Ja, wenn man irgendwo eingeladen ist zum Essen, möchte noch ein Stück Kuchen. Ne? Ja, nö, ne, ich bin eigentlich gesagt, ja, vielleicht noch ein kleines. Nee, ne? Ja, doch eins noch. Ne, so, okay, man kann das sagen, die erste Frage ist freundlich, die zweite ist höflich, die dritte ist eine Aggression. Ne? Also zu sagen, jetzt nimm doch mal den Kuchen und dann nimmt man ihn nur, damit Ruhe ist. Ne? Und so, also das wären so, und dann geht man halt nicht mehr hin, wenn es nächstes Mal heißt, gib wieder Kuchen. Ne? So. Okay. Ja, die übliche Frage, die typischen Auslöser, ist nicht so schwierig, ne? Was wären so, einmal kurz reingerufen? Ja, wenn die weg sind, ne? Also bei aktiv jetzt, bleiben wir bei aktiv, wenn die einfach ziehen, Kinder ziehen aus, pflegebedürftige Schwiegereltern sterben, ne? So, da ist da keiner mehr, dann kann man noch einen Hund kaufen oder so, ne? Oder irgendwie, weiß ich nicht was. Was gibt es? Kanaren, nee, die Vögel leben nicht so lang. Die Kanarienvögel, Hunde länger. Also so, ne, man braucht immer jemanden dem. Und das ist natürlich, und wenn die weggehen, aber auch wenn man selber wiederum Krankheit, körperliche Erkrankung, ne, wenn das dann nicht mehr geht. Ich kann mich nicht mehr so um andere kümmern, weil ich jetzt selber am Rücken habe oder sonst irgendwas. Ne? Oder wenn ich selber wirklich krank, so krank werde, dass ich Hilfe von anderen brauche. Das ist der innere Super-GAU dann für die. Ne? Und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn ich das sehr stark mache, also mich wirklich für andere immer aufopfer und so, das Gefühl, ja, dann komme ich, ne, die kommen dann nicht mit einer Depression, sondern mit Burnout. Ne? Klar, ich habe mich so verausgabt für andere, jetzt ist der Akku leer. Ne? Ist er ja auch. Okay, das wäre dann sowas, ne? Wo man, wenn das einfach nicht mehr geht. Und hier bei der anderen, hier beim passiven Modus kürze ich ein bisschen ab. Natürlich auch hier, wenn Trennungen da sind, weil dann eben keiner mehr da ist, der das erfüllt, dieses Versorgungsbedürfnis. Also das heißt, alles, was das entzieht, ne? Wenn ich eben Trennung, natürlich auch Tod und so weiter. Oder auch in Arbeitskontexten, wenn ich da bisher immer so ein bisschen mitgetragen wurde von einem guten Team, die sagen, ja, okay, ne, den Beniker, der kriegt das nicht so gut hin, der braucht immer ein bisschen mehr Unterstützung. Okay, ne? Und jetzt kommt da irgendwie eine Umstrukturierung, kommt in eine andere Abteilung und da ist niemand mehr, der einem die Sachen so abnimmt. Das kann komplett zu einer Dekompensation führen, obwohl die Arbeit vielleicht die gleiche ist, ne? Dass man nicht sagen kann, ja, das sind jetzt andere Anforderungen. Also alles, was wieder das gleiche Prinzip, wenn das Leben eine Veränderung mit sich bringt, die dazu führt, dass ich das nicht mehr prozessieren kann, diesen bisherigen Modus. Okay, Selbstwertkonflikt, gehen wir nochmal durch. Ich darf nicht so viel reden wie letztes Mal. Ne? Aber jetzt, den müssen wir auf jeden Fall noch, und Ödipal gehört auch dazu. Ne? Das geht nicht anders. Okay, also Selbstwert ist eh klar, jeder Mensch, ne? Selbstwert. So, was ist überhaupt der Selbstwert? Ne? Wenn man es ganz runterbricht, ist es eben die erlebte Distanz, ne? Also spiegelt die Distanz zwischen dem eigenen Ideal, so soll ich, so will ich sein, so wäre es super, ne? So. Und dem, wie ich nun mal bin, das ist üblicherweise nicht deckungsgleich. Ne? Sollte es auch nicht sein, haben wir letzte Woche von Herrn Döring gehört. Ne? Also wenn ich mein eigenes Ideal verkörper, dann habe ich einen schweren Narzissmus. Ne? So. Also es ist ganz gut, wenn man sagt, es ist ein bisschen Luft nach oben. So, aber diese Luft nach oben darf auch nicht zu groß sein. Ne? Wenn ich also eine Riesendistanz habe, ja, eigentlich müsste ich da oben, das wäre, wenn ich da hinkommen würde. Ne? Aber das ist so unrealistisch, dass ich eben das nie schaffe. Dann ist es auch nicht gut, ist auch nicht gut austariert. Das heißt, Selbstwert spiegelt so eine ganz akzeptable Distanz wider oder sollte, ne? Das wäre das Ideal, steht es dann auch bei einer gelungenen Entwicklung. Wäre dann eben so, naja, ich bin eigentlich, habe eine innere Sicherheit wieder, der Schuh passt in Bezug auf die Frage, dass ich ein wertvoller Mensch bin. Ne? Also, dass ich nicht das in Frage, ne? Der eigene Wert, so dass ich eben diese Frage, wer ist denn jetzt wie viel wert, wer war, hat denn jetzt den besseren Vortrag gehalten, wer ist da eben, das interessiert mich eigentlich nicht. Das wäre wieder der passende Schuh. Ich muss deswegen, weil das nicht mein Thema ist, auch niemanden anders abwerten. Ja, hast gesehen, letzte Woche, der Döring, der hat da mal was ganz falsch, so, ne, nee, Stefan hält super Vorträge. So, nee, waren ja nicht alle letzte Woche da, da haben sie was verpasst übrigens, aber nächstes Jahr wieder, ne. Also, es besteht da eine innere Selbstverständlichkeit, Ausgewogenheit, sich selbst und anderen eine Wertigkeit zuzumessen, aber auch sich selbst und anderen Fragen stellen zu können. Ne? Das gehört ja auch dazu, dass man nicht immer sagt, alles super, ne? Sondern, das war nix, ne? Oder so, nächstes Mal wieder besser. Okay, das ist etwas, was viele Menschen beschäftigt. Wenn das jetzt nicht so gelungen ist, die Entwicklung, dann haben wir eben so eine innere Minderwertigkeitserleben, also geht es da schnell in diese Richtung. Und jetzt merke ich, dass das da so, ne, das kann man einstellen. Ha, in welcher Hinsicht jetzt kleiner? Ne? Das würde mich jetzt beim Selbstwert natürlich sofort. Okay, also genau, das Minderwertigkeitserleben, Scham, ne, leicht aktivierte Scham, Demütigung, das sind so die Kernaffekte. Da, buh, da will ich, komm ich, da möchte ich, das möchte ich vermeiden. Und natürlich wieder die Bewältigung, aktiver Modus, ziemlich einfach. Wenn ich halt ne, so auf die narzisstische Richtung gehe, ich bin der Supertyp, ne, so, das hatten wir gestern schon, muss ich jetzt nicht nochmal alles so prozessieren. Also, ne, ja, alle, das dient der Regulation des Minderwertigkeitserlebens. Es gibt natürlich Supertypen, aber hier sprechen wir darüber, dass es eben eine Notwendigkeit, eine innere ist, um das eigene Minderwertigkeitsgefühl oder Erleben zu verhindern, sich davon rauszuholen. Meistens kriegt man das schon ziemlich mit. Ne? Hier liest man sowas wie leichte Kränkbarkeit, Gereiztheit, narzisstische Wut, diese Sachen. Wenn sie gut ausreguliert sind, dann ist man nicht kränkbar. Ne? Kränkbar, leichte Kränkbarkeit ist ja schon ein klarer Indikator für Narzissmus. Und wenn man manchmal so, ne, auch hier so in Lindau, na ja, ich komme schon gerne wieder, Herr Benecke, für einen Vortrag, aber nur, wenn ich das Zimmer bekomme. Wie das eine Zimmer, ja nur das. Ne? Und wenn ich das nicht höre, dann, das ist aber schon vergeben, ja dann kann ich nicht kommen. Ne? Okay, kann man so machen. Ne? Aber ja gut, die kommen da halt nicht. Ne? Aber so, das Verhalten in allen Lebensbereichen dient der Kompensation des brüchigen Selbstwerts. Das wäre jetzt so, wo man das eigentlich schon merkt, aber die Leute selber nicht. Und das entspricht natürlich relativ klar dem der narzisstischen Persönlichkeitsstörung DSM 4 oder 5, also auf Achse 2. Gleichzeitig so, weil ja diese Neigung, besteht ja nicht nur die Neigung, ich bin toller, sondern auch die Neigung, die anderen zu entwerten. Ne? So, und das erzeugt natürlich sehr viel Aggression, macht sehr viel kaputt. Also das heißt, da wird sehr viel Schaden angerichtet. Ansonsten könnte man ja sagen, na ja, so sollen die sich halt ein bisschen aufplustern. Schadet ja nicht. Doch es schadet eben, also je schlimmer das dann wird, das werden wir noch sehen heute am Ende, je schlechter dann die Struktur ist, umso destruktiver wird das dann natürlich auch. Ne? Das hatte ich ja gestern schon mal so als Beispiel. Wenn ich eine gute Struktur habe, dann kann ich ein bisschen narzisstisch sein. Na und? Ne? So, ich tue damit keinem weh, außer dass ich manch vielleicht nerv, ah ja, brauche ja wieder ein bisschen Lob, der Benecke. Ne? So, okay, aber wenn ich den nicht kriege, dann dekompensiere ich nicht gleich. Ne? Gut. Okay, das ist nachvollziehbar, kennen wir alle. Die kommen, solange, auch hier, solange der Modus funktioniert, kommen die auch nicht in die Praxis. Ne? Also, wir haben auch Studien gemacht dazu. Das heißt, wenn die sozusagen, wer da auf dieser Seite ist mit dem aktiven Modus K4, hat wenig Symptome. Also, selbst im ne, Fragebogen. Also, wenn ich so bin, dann ist ja auch klar. Ne? Die kommen dann eben erst, wenn das nicht mehr funktioniert. Der passive Modus ist ein bisschen schwieriger zu verstehen, wie was denn da eigentlich der Gewinn ist. Weil die kommen ja an und sagen, oh, ich bin nichts wert, ich bin hässlich, doof, dumm und kann ja nichts. Ne? So, und dann wird man sagen, oh, das ist aber nicht so schön. Also als im Sinne einer, was wird denn da reguliert? Die sind ja schon dann ganz auf dieser Schamseite. Aber auch da geht man davon aus, wenn Sie genauer hinfragen, da sind ja dann oft sehr hohe Ideale. Ja, wie müssten Sie denn sein, dass Sie sich selber für wertvoll halten? Und dann kommt auf einmal sowas wie, ja, ne, so ganz oben. Also ich wohne ja in Kassel, ne, mein Lieblingsbeispiel ist jemand, die so ein bisschen künstlerisch unterwegs war, aber mehr so für sich privat im Keller, ne, so, hat noch keiner gesehen, die Bilder. Und dann habe ich gesagt, ja, was wäre dann, wenn Sie, und die sagte eben, ich bin nichts wert und so, ja, wie müssten Sie sein, was müsste passieren, was müssen Sie können, damit Sie sich selber für wertvoll halten? Ja, auf der Dokumente ausstellen. Ne, Sie kennen die Dokumente, es ist sozusagen der Olymp der zeitgenössischen Kunst. Ja, und darunter, nö, minderwertig, also Mittelmaß ist minderwertig. Okay, dann haben Sie sich total eingemauert, ne, in dem Moment. Aber es hat eben auch einen Vorteil. Weil wenn ich mich jetzt aufmachen würde und sagen würde, okay, ich fange mal an. Ne, so, wenn Sie also dann losgehen und sagen, das ist mein Ziel, dann habe ich einen langen Weg vor mir. Und dieser Weg ist wahrscheinlich gespickt mit realem Scheitern. mit realem, ich schaffe es doch nicht, realer zurückgesagt, das ist aber nichts. Ne, so, das heißt, wenn ich da sagen würde, oh, ich hätte ja eigentlich, ne, so, aber das schaffe ich dann doch nicht. Das heißt, sie ersparen sich ganz viel Demütigung, wenn sie das so machen. Und dann kann man sich noch zusammenfinden, so einer Partnerwahl, wir zwei Mängelexemplare, ne, so, wir so. Sie können das in der Therapie, haben wir letzte Woche gehört, narzisstisch, ne? So, ja, Sie sind ein besonders schwerer Fall, Herr Benecke. Ich weiß nicht, ob Sie das schaffen hier, mich, ne? So, ja. Und das wird dann gleich Herausforderung. Ja, natürlich schaffe ich das und zack, ne? So, wird man schön auflaufen lassen. Also, da gibt es ganz viele Möglichkeiten auf dieser passiven Seite, die erstmal sehr unattraktiv klingt. So will ja keiner sein. Ne? Trotzdem einen regulativen Gewinn haben, trotzdem nicht in die wirkliche und dann ja häufig je nach Strukturniveau wirklich auch destruktive Demütigung zu geraten, sondern man ist immer so an dieser Kante, ja, ne, so, und da hält man sich lange auf, hat dann eine manifeste Depression. Aber eine Patientin von mir sagt das neulich mal, ich hätte gern meine Depression zurück. Ne? Ja, weil wenn das wegfällt, also dieses so, dann kommt halt der echte Schmerz, ne? Dann kommt das echte verloren gegangen sein oder was auch immer, ne? Also die echten Demütigungen, die echte Beschämung. Und dann ist so eine Depression eigentlich eine gute Sache. Ne? So. Okay, das ist nachvollziehbar so. Ne? Was haben wir hier? Ah ja, typische Auslösesituation, ganz schnell. Kennen Sie alle Leute, ne? Die aktiver Modus, was passiert da? Wann kommt der doch in die Praxis? Der oder die? Älter werden, ne? Älter werden. Ja, ja, das darf man hier nicht sagen, aber älter werden ist ein Problem, ne? Vor allen Dingen für jemanden auf dem aktiven Modus. Es sei denn, man kriegt rechtzeitig irgendwie, ne, so. Aber ja, älter werden, Krankheit wieder mal, ne, so eine Krankheit ist eine narzisstische Kränkung, ne, so, mein, so, für viele, Rente, ne, alles, was nicht so hinhaut, ne, Karriereende, und dann kann man da sich noch ein bisschen behelfen. Dann kann man sagen, ja, im Wissenschaftlichen, ja, die haben es einfach nicht verstanden, mein Genius. Ne? Die haben meine Bücher nicht verstanden. Ne? Ja, so, ne? Kann man sagen, eigentlich will ich, oder ich habe auch mal geschrieben, ne? Romane, aber ja, die Welt versteht das eh nicht. Ne? So. Okay, dann kann man sich so, dann kann man noch ein bisschen koksen, ne? Und oder so, also irgendwas, was einem so ein bisschen da oben hält. Und dann haut das auch nicht mehr hin. Und dann bricht es zusammen und dann fallen die, ne, Sie hatten das gestern, die Frage, kann man Modus wechseln? Ja, dann fallen die komplett auf die andere Seite. Ich bin ein Nichts, ich bin ein völliges Nichts. Holen Sie mich mal, bauen Sie mich mal wieder zusammen. Ne? Okay, und hier ist es dann häufig auf dem passiven Modus tatsächlich oftmals wirklich nur noch so, ja, da ist ja immer so die Hoffnung drin, ja doch irgendwann doch nochmal, jetzt vielleicht nicht Dokumente, aber irgendwas in die Richtung. Und wenn dann so ein kleines, so ein Versuch gemacht wird, doch nochmal was zu erreichen und das scheitert, das ist von außen vielleicht eine Kleinigkeit, aber innerlich heißt es, okay, jetzt ist die letzte Chance verloren. Ne? Jetzt ist es definitiv, dass ich nie irgendeinen Wert voller Mensch sein wert oder sonst irgendwas, wo man das nicht mehr an dem eigentlichen Ereignis, das gibt es nicht her, ne? So, aber das wäre dann so Auslösesituation. Okay, und jetzt überspringe ich hier mal den K5, ne? Schuldkonflikt, wir können da noch drüber diskutieren, aber ich überspringe mal, weil der ist natürlich jetzt psychoanalytisch, psychodynamisch, ohne Ödipus geht es nicht. Ne? Also den müssen wir uns auch nochmal anschauen, aber der ist schon auch komplexer. Ne? Hier, da geht es jetzt eben um die Aufmerksamkeit und Anerkennung als Mann, als Frau. Ich habe nochmal so in den modernen Zeiten den nicht-binären beziehungsweise der eigenen Geschlechtlichkeit, ne? Weil nur wenn es nur Männer, Frauen, das ist ein bisschen konservativ, so steht es aber noch im Buch. Also darum geht's. Es geht jetzt nicht um den Wert als Ganzes, sondern um diesen Aspekt von mir, nämlich Anerkennung, Aufmerksamkeit als Mann, als Frau, beziehungsweise in meiner eigenen Geschlechtlichkeit. Und das zusammen mit körperlich sinnlichen Genuss, sexueller Erregung, alles grundlegende Motivation des Menschen. Aber Sie sehen schon da, es ist ein bisschen komplexer. Bei einer gelungenen Entwicklung würde man sagen, ja, die Fähigkeit zur Triangulierung, weiß nicht, ist das alles ein Begriff, ne? Man hat irgendwie Beziehung zu Person A, Beziehung zu Person B, beides ist gut. Und auf einmal denkt man, ui, die haben ja auch eine Beziehung. Ne? Typischerweise die Eltern dann irgendwann. Und dann gibt es so, ne, so das darf aber nicht. Meine Tochter, die war noch vor Ödipal, da hat die schon öfter mal so, wenn wir gesprochen haben, da hat die auf einmal so stand, so, nicht reden, nicht reden. Ne? So, ich soll dann nicht reden. Okay, haben wir halt nicht geredet. Ne? Also, weiß nicht, ob das ihrer psychischen Entwicklung so gut tut, aber doch, ich glaube schon. Also, sie hat sich cool entwickelt. Also, ja, aber das ist Triangulierung, heißt, ich kann das gut ertragen. Also, ich habe da eine Beziehung und die untereinander. Und ich kann, okay, und ich bin zum Teil ausgeschlossen. Ja, die machen da was, wo ich nicht dran beteiligt bin. Das ist auch nachher, auch später, ist nicht nur bei Mama, Papa und im Schlafzimmer, sondern eben auch später, ne, in der Pubertät. Bist du mein bester Freund oder wer? Bin ich jetzt dein bester Freund oder ist der Georg der beste Freund? Ne? Muss ich jetzt entscheiden? Es ist eine blöde Frage eigentlich, ne? Also so, aber dass man eben sieht, aha, die haben auch eine Beziehung, ne? Und das ist doch super. Dann gehen die mal allein ins Kino und ich bin nicht dabei. Ja, das wäre Triangulierungsfähigkeit. Klarheit über die Generationsgrenzen, dass sich das eben nicht vermischt, ne? Sicherheit bezüglich des eigenen Frau bzw. Mannseins und der dazugehörigen sexuellen Attraktivität. Ungezwungener, und da kommt wieder diese Selbstverständlichkeit, ungezwungener, genussvoller Umgang mit Erotik und Sexualität, weder forciert noch gehemmt, ne, so wäre da immer die Idee, mit Aufmerksamkeit, weder besonders gesucht noch vermieden und eine ungezwungene Fähigkeit zum Rivalisieren, auch wieder weder forciert noch vermieden. Rivalisieren ist ja sowas, Sie kennen vielleicht Leute, die müssen immer rivalisieren und so immer gucken, wer ist der Bessere, wer ist, ne, so, und sind immer in so einem Wettstreit dabei und dann nervt das zwar, ne, das wäre dann forciert, ich bin immer, ja, muss immer der Bessere sein, und gleichzeitig ist es so, manchmal braucht man das aber, ne, und vor allen Dingen auch, es könnte ja sein, das kommen wir gleich dazu, bei den Modi, ne, es könnte eben sein, dass ich gerade auch in Beziehungsdingen und wenn es darum geht, wie begehrenswert bin ich, auch im sexuellen Bereich, im erotischen Bereich, dann muss ich manchmal, wie sag mal, aus der Bütt kommen. Ne? So muss ich sagen, ja, hier, jetzt aber. Okay, also das wäre bei gelungener Entwicklung, ist das alles easy, aber bei, problematischen Entwicklungen, ne, dann kommt es zu einer fundamentalen Verunsicherung. Also das wäre jetzt eben, okay, in Bezug auf den Wert bzw. Attraktivität als vollwertige Frau, vollwertiger Mann in meiner Geschlechtlichkeit und dahinter eher so, ja, ich bin zu klein, gehöre nicht dazu, bin zu unattraktiv, so, ne, du bist noch zu klein, du Pimpfi, geh mal raus, ne, so. Und deswegen sind eben trianguläre Beziehungen schnell konflikthaft, weil das immer so eine Reaktivierung ist von dem, nee, du bist zu klein, du gehörst nicht dazu, du geh mal weg, ne, so, du störst. Und ne, das wäre dann eben sowas wie unreife, ausgeschlossene Inkompetenzerfahrung und ist dann für diesen Menschen, der das innerlich nicht so reguliert hat, ist das dann schnell, wird alles schnell zu einer Konkurrenzsituation um genügend Aufmerksamkeit oder Anerkennung in dieser Hinsicht. Ne, so. Und das wären jetzt eben die beiden Modi, da springe ich jetzt mal drüber, weil wir das uns hier gleich auf dieser Folie anschauen. Also aktive Modus wäre jetzt, ja, ne, so, dass eben wieder das ganz nach außen kehrt, ne, körperliche, wird versucht durch körperliche Erscheinung, unangemessen erotisierendes, provokantes Verhalten, immer im Mittelpunkt stehen, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Früher hätte man das so, die sterben bis, weiß nicht, oder sterben die aus, so die Diven, ne, so. Es gibt manchmal so in der Folie, hier jetzt eigentlich nichts, mir nicht so aufgefallen. Aber nee, in so Vorlesungssälen, ich habe ja viel Vorlesungen an der Uni, ne, da gibt es immer Leute, die kommen immer ein bisschen zu spät. Ne, so. Und man könnte ja sagen, wenn ich zu spät komme, setze ich mich an den Rand, sind auch noch Plätze frei. Nein, müssen sie in die Mitte, ne, müssen alle anderen aufstehen, dann ne, großes Geraschel, ne, großer Auftritt, alle können, ich höre auf, schaue mir das an, aha, ne, so, dann setze ich mich hin und dann denkt man, jetzt kann man weitermachen. Und dann fällt nochmal rum, ist ein großes Schlüsselbund runter oder so, ne? Dass man nochmal wieder alle in schon, also, ah, okay, sie oder er ist auch da, ne? So. Okay. Ist ein bisschen seltener geworden, aber es gibt sie noch, ne? So. Hier nicht, finde ich auch irgendwie bedenklich ein bisschen. Ne? So, ist ja eigentlich ein schöner Konflikt. Naja, also genau, hier, ne, es geht dann eben sich in Szene setzen, verführen, sexuell steht immer in Klammern, aber weil es eben auch nicht immer nur um Sex geht, sondern es geht überhaupt eigentlich, also je nach Strukturniveau, nicht so sehr um Sex, sondern um als begehrenswert wahrgenommen werden. Darum geht es, den anderen dazu zu bringen, wow, ne, so. Und wenn man dann sagt, ja und jetzt, ne, so jetzt mal in echt, Hotelzimmer und so, nö, Schmutzfink, ne? Also eben, es geht nicht um die manifeste Sexualität, sondern um das Begehrtwerden. Ne? Und weil das ist das, wenn ich das Begehren beim anderen sehe, dann kann ich sagen, ha, ne, so. Okay, und beim Strukturniveau, da kommen wir noch drauf, wenn das Strukturniveau niedriger ist, dann geht's, dann muss es auch manifest werden, dann muss es vielleicht sogar manifest werden, als Beweis herzuhalten. Aber eigentlich ist das nicht das Entscheidende. Deswegen, das sage ich deswegen so, betone ich das so, weil es häufig dann kommt, und also in den Diskussionen, und wenn man Fälle hat, ja, aber da geht es ja um Sexualität, also Ödipal. Nee, ne, das geht um diese Frage von, wie kann man innerlich, also ist man ein begehrenswertes Objekt für andere und natürlich für sich selber eigentlich, aber das wird dann an andere delegiert. Die müssen mir das zeigen, dass ich begehrenswert bin. Das ist das eigentlich die eigentliche Hauptfrage dabei. Ne? Deswegen so emotional, theatralisch, schnell wechseln. Sie kennen dieses Locken-Blocken, das ist das mit dem Hotelzimmer von eben. Dreiecksbeziehung, das wären so, Sie, hier, da steht es ja, der ödipale Sprengsatz. Kennen Sie den Begriff? Der kommt von meinem alten Chef Rainer Krause. Ne? Ja, ja, da war so ein ödipaler Sprengsatz. Und ja, und so, was ist das? Ja, das sind Menschen, ne, die sich sozusagen in bestehende, funktionierende, zumindest nach außen in gut austariert wirkende Beziehung reinsneaken. In der, ne, und einen von diesen, je nachdem, nach der Geschlechterverteilung, dazu bringen, sie oder ihn zu begehren, um die andere Beziehung kaputt zu machen. Ne? Also da geht es nicht darum, einen von denen zu gewinnen und dann mit dem eine Liebesbeziehung und zu heiraten und so. Es geht nur darum, ich bin so begehrenswert, dass der oder die bereit ist, diese tolle Beziehung aufzugeben, nur mit mir was anzufangen. Ne? Das wäre so. Und wenn das aber gelaufen ist, dann ist das auch wieder vorbei. Das, ja, das ist ein bisschen, also ein Scherbenhaufen liegt dann da. Ne? Also, okay, aber ist das nachvollziehbar? Es geht also eigentlich darum, ne, um diese innere Frage. Und beim aktiven Modus ist eben genau das Gegenteil. Da kann man dieser Thematik eben auch aus dem Weg gehen, indem ich sage, jo, damit habe ich nichts zu tun. Was? Sexualität, Erotik, so überbewertet. Ist es ja auch, ne? Aber ne, so, also eben kann man sagen, nö, weiß nicht, hier, da werden jetzt dominieren Züge, graue Maus, Harmlosigkeit, Kindlichkeit, Naivität. Ich weiß auch nicht, was die alle immer haben mit dem, ne, so. So, also irgendwie sowas Schüchterne, Nichtwissen, ne, so. Ja, also das ist nicht so meins, ne, so. Und sich dann auch so, also gar nicht so präsentieren. Genau das Gegenteil. Das ist aber auch eben ein Weg, um dieser Frage, wie begehrenswert bin ich denn aus dem Weg zu gehen? Ich sage, das will ich nicht, diese Frage will ich gar nicht haben. Ne? So, das klammere ich aus. Und dann steht hier, ne, Interesse an dieser Thematik äußern sich untergründigen Koketterie vielleicht. Hast gesehen, der da und so. Ne? Fehlhandlung oder in der Gegenübertragung. Was heißt das jetzt wieder? Ne? Dann kommt da eben so jemand, ist so naiv und ne, so tut so und Koketterie ein bisschen und sie in ihnen dann so, ah, stille Wasser sind tief, ne, so, wenn die mal und der, ne, befreit wird, ne, dann geht aber was los, ne, so. Also sie haben diese Fantasien, aber der Mensch sagt, ne, habe ich gar nichts mit zu tun. So, das kann eben sehr stark werden, ne, bis zu völliger Unattraktivität oder so, und ne, wo man dann sozusagen, wo man gar nichts mit dieser Thematik zu tun hat, also wo das dann auch in der Therapie, ja, das, ne, Sexualität, da habe ich bei diesem Patienten oder dieser Patientin, das war noch nicht Thema und das habe ich auch irgendwie, weiß ich nicht, ne, so. Okay, das ist zumindest mal auffällig, ne, wenn das so gar nicht Thema ist oder so null, hm, kann man da mal. So, hier sind noch immer diese mit dem Partnerwahl, ne, also auch hier eher so primäre Bezugsperson, sexuelle Thematik wird auch hier dann eher ausgespart, extrem die sogenannte Josefs-Ehe. Ne, ist das noch ein Begriff? Josefs-Ehe, ne, der arme Josef, ne, so mit Maria und Jesus und so, der hatte ja auch eine Ehe, aber zumindest beim Jesus, da war ja er nicht beteiligt, ne, so. Deswegen Josefs Ehe. Okay, und so kann man das sich arrangieren, ne? Kann man hinkriegen, ja, nee, wir haben das nicht so. Es gibt auch Studien darüber, dass Menschen, die in langen Beziehungen völlig ohne Sexualität leben, eigentlich auch zufrieden sind, ne? So. Also es ist keine Störung an sich. Und jetzt, last but not least, typische Auslösesituation beim aktiven Modus. Alter, wieder mal, ne? Alter ist echt gefährlich in Bezug auf psychische Störung. Da wundert man sich eigentlich, dass es nicht noch mehr gibt. Ja, aber man wird ja auch ein bisschen gelassener manchmal, ne? Okay, also Alter, wenn ich hier ganz auf dem aktiven Pol bin, dann ist Alter ein Problem, Krankheit wieder mal ein Problem, ne? Wenn also das nicht mehr so hinhaut, es dreht sich niemand mehr um, keiner guckt mehr, keiner will mehr irgendwas so, und dann ist schwierig, ne? So, das heißt, dann kommen eben häufig auch wirklich die depressiven Symptomatiken, ne? Und auf der anderen Seite hier, was wäre hier ein typischer Auslöser? Schwieriger, immer die Passiven sind immer schwieriger. Versuchung, ne? Die Versuchung. Ja, jetzt auf einmal will dieser Mensch doch irgendwas von einem anderen, ne? So. So, und dann muss er sich mal, man muss sich ja dann vielleicht mal zeigen, sagen, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Und jemand da anguckt, nur Kaffee trinken, ne? So, okay. Und dann ist schon, das ist schon. Ja, und dann mache ich das lieber nicht, ne? Okay, dann frage ich den nicht und die nicht und so. Und dann irgendwie, und die kriegen aber immer, irgendwer greift die ja mal ab. Und dann bin ich irgendwann immer mehr alleine, ne? So, und also das wäre so ein Weg, wie ich dann aus so schleichend dann doch da in die Depression rutsche, weil ich einfach das nicht schaffe, ne? In die Rivalität zu gehen. Also das Rivalisieren hatten wir vorhin gehört. Es ist nicht nur schlecht, rivalisieren muss manchmal sein, ne? So. Okay, das wären so Dinge. Oder eben, wenn dann das doch nicht hinhaut, nur mit Josef und so. Ne? Okay, ja, das wären jetzt so, ich denke, das Prinzip ist verstanden. Vielleicht was, ich wurde vorhin gefragt, was so neu ist. Neu ist eigentlich, also die sind ja alle nach wie vor, ne, so, die gab es ja vorher auch schon. Sie sind eben ein bisschen anders aus, ja, theoretisch hinterfüttert. Da haben wir uns um mehr Klarheit bemüht. Was sind eigentlich die motivationalen Themen dahinter, was ist dieses Konzept mit den Kernaffekten, die abgewehrt werden müssen, und dann andere Affekte, die vielleicht im Erleben sind. Typische Auslösesituationen stehen auch im Manual drin, ne? Was wären so typische Dinge, dass man das sozusagen ein bisschen verstehen kann. Und natürlich, und durch diese Idee mit den Kernaffekten haben wir jetzt gleich, wenn wir so einen Konflikt diagnostizieren, im Grunde einen relativ klaren Fahrplan für die Behandlung. Ne? Wo wollen wir da hin? Wenn ich das vorher so hatte, stand da nichts von, was ist denn da innerlich eigentlich abgewehrt? Dann kann ich sagen, ja, okay, ich habe hier einen Kaffir aktiv, ein bisschen narzisstisch, ja, und jetzt? Ne, so, dann muss ich eine andere Theorie ranholen und sagen, ja, wahrscheinlich ist da so eine innere, totale Beschämung, die abgewehrt werden muss. Nee, wir haben jetzt einen ganz klaren Fahrplan, wo wir da hin, und das ist für alle Konflikte so durchdekliniert. Das ist das eine. Das andere, tatsächlich, da kommen wir jetzt ja gleich dazu, mit dem Strukturniveau, dass wir das wirklich durchdekliniert haben für alle Strukturniveaus. Wie manifestieren sich die unterschiedlichen Konflikte auf dem jeweiligen Modus auf den unterschiedlichen Strukturniveaus? Da gab es lange, lange sehr kontroverse Diskussionen innerhalb der OPD-Gruppe, ob das überhaupt Sinn macht, ob man das machen soll und ob es das gibt und so weiter. Ne? Und deswegen, also da ist viel. Und gleichzeitig haben wir jetzt ja schon ein bisschen Erfahrung damit. Und alle, auch die, das jetzt nicht daran beteiligt waren, an der Entwicklung, haben gesagt, ja, das ist, wir können unsere Patienten da besser abbilden jetzt. Ne? Die sind einfach valide abbildbar. Ich habe das hier nochmal zusammengefasst. Ne? Da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Immer so versucht, den Modus und jeweils in einen Satz zu bringen, sodass man das so ein bisschen schnelleren Überblick hat. Jetzt noch zum Ratingbogen, den müssen Sie natürlich nicht verwenden in der klinischen Praxis, aber der auch nochmal eine deutliche Veränderung auch in dem Denken sozusagen widerspiegelt. Hier sind einmal die Konflikte, ne, K1, 2, 3 und so weiter. Ja, Sie können meine Maus sehen, das ist gut. Und dann hat man hier oben steht biografisch, repetitiv, motivational, Konfliktthemen. Da ist eigentlich so, was hat im bisherigen Leben dieses Menschen oder im größten Teil des Lebens diesen Menschen psychisch bestimmt, welches motivationale Thema und wie ist er damit, welchen Modus hat er überwiegend gehabt. Wenn wir jetzt typischerweise sowas haben wie hier Selbstwert, ne, war vielleicht im lebenslang eher so auf der aktiven, also sehr bedeutsam, es ging immer um, wie viel wert bin ich und so, und eher auf der aktiven Seite, also ich war immer so der überzeugt, bin der Tollere, entwerte andere, bin so narzisstisch unterwegs, ne, so. Okay, kommt nie in ihre Praxis, solange das hinhaut. Jetzt bricht das zusammen. Jetzt kommt er sozusagen, ist er ganz, ja, ich bin das letzte Defektvariante und ich bin der schlimmste Patient, den sie je gesehen haben und so. So, jetzt kippt er sozusagen auf den passiven Modus, hat aber immer noch den gleichen Konflikt. Und dann war immer die Frage, ja, was rate ich denn jetzt? Ne? Das, wie er bisher gelebt hat oder das, wie er vor mir sitzt? Das war immer schwierig. Das haben wir jetzt so gelöst, indem man sagt, hier oben ist das biografisch Dominante, in dem Fall klar K4 aktiv, ne? So hat er sein Leben bisher gelebt. Und hier können wir jetzt sagen, aktueller Hauptkonflikt, das wäre dann in dem Fall auch immer noch K4, also Selbstwert, aber jetzt eben passiv. Also dann sehen wir, auf einen Blick haben wir, aha, der hat immer so gelebt, er ist voll der gute Typ, ne? K4, also Selbstwert, aktiver Modus. Und jetzt sitzt er vor mir, hat immer noch das Selbstwertthema, ist aber auf der passiven Seite und sagt, ich bin der war alles Hochstaplerei und ist jetzt aufgeflogen, ich bin der letzte Loser. So, das können Sie sozusagen, auf einen Blick können Sie das sehen. Ne? So, das war vorher, musste man das lang umschreiben. Und das kann man natürlich für alle Konflikte jetzt benutzen, diese Unterscheidung zwischen lebenslang und jetzt, weil es natürlich häufig auch so ist, dass die Menschen in dem Moment, wo sie zu ihnen kommen, dann ist es häufig gerade gekippt. Ne? So, dann sind die eben vorher vielleicht im Aktiven und jetzt im Passiven. Ne? So, und wissen, also vielleicht nicht bei Ödipal, aber doch bei, was weiß ich, Schuld ist das häufiger, auch bei Versorgung, Autarkie, ne? Immer um andere gekümmert, jetzt sind sie auf einmal auf der bedürftigen Seite und dann werden sie aber ganz bedürftig, ne? So, jetzt müssen da alle für mich sorgen, einschließlich sie als Therapeutin. Ne? So. Also, und das kann man dann ziemlich gut sehen, so haben wir das da eingefädelt. Okay, das ist so nachvollziehbar, also, ne? Und hier gleich hier unten, da kommen wir jetzt dazu, endlich rede ich schon seit gestern immer von Struktur. Hier ist es so kurz, hier ist das, was ich hatte, Konfliktspannung, neurotischer Konflikt, konflikthaft motivationale Schemata. Das kann man hier mit einem Kreuzchen so an, so auf welchem Strukturniveau bewegt sich denn jetzt dieser Mensch? Dann brauche ich eigentlich vorher eine Struktur. Diagnostik, aber dass ich das hier auch, aha, neurotischer Konflikt oder Konfliktspannung, das heißt Struktur ist schlechter, ist eher so gering integriert. Das wäre jetzt zum Beispiel so, wenn ich das sehen würde, Selbstwert, sehr bedeutsam, lebensbiografisch eher auf aktiv, jetzt immer noch Selbstwert, aber auf passiv und mit einer strukturellen Störung, dann weiß ich, ich habe da einen schweren, strukturell beeinträchtigten Narzissten vor mir sitzen, der jetzt dekompensiert ist, mir vor mir sitzt und ganz häufig in Elend ist. Aber ich kann das einordnen, ne, schon, und habe das auf einen Blick. Das war uns wichtig, dass man nicht irgendwie erst 5 Seiten wieder lesen muss oder zuschreiben muss. Okay, und gleichzeitig weiß ich, wo es therapeutisch lang geht bei dem, ne, wo es hingehen wird. So, und jetzt kämen wir eben, ne, diese Folie kennen Sie schon, jetzt wäre eben das Einordnen dieser Konflikte auf den Strukturniveaus, hier jetzt auch das Dilemma noch dazu, das ist in dem Rating-Sheet nicht vorhanden, weil, hatte ich Ihnen gestern schon gesagt, wir in der Arbeitsgruppe uns nicht einig waren, ob man das dazu tut, deswegen das Konzept mit dem Dilemma von Menzos übertragen oder reingeholt in die OPD, das ist ein eigenes Kapitel, steht unter zur weiteren Forschung vorgesehen, ne, ob das funktioniert oder nicht. Gut, so, jetzt Struktur.